2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, Mittwoch, 7. Oktober 2015, Millerton Nummer 24. Mein Name ist Mike, auf Twitter als der Übersteiger unterwegs und ich sitze hier heute fast alleine mit nur zwei weiteren Mitstreitern in dieser trauten Runde, in der wir sonst auch gerne schon mal zu 6 oder zu 8 gesessen haben. Im Partnerlook heute fast, außer dass ich kein Oberhemd unter dem Pulli anhabe. Wilko.
Ja, moin. Aber also ich finde, es trennt sich so langsam beim Übersteiger die Spreu vom Weizen. Ich muss erstmal dran denken, dass wir Standmikros haben. Wir haben heute Standmikros.
Spreu, Weizen, trennen.
Übersteiger. Melanthol. Wir haben eine reelle Chance auf 90 Minuten.
Ah, okay. Ja. Genau. Und zu seiner schräg gegenüber sitzenden Linken, Sebastian.
Moin. Ich bin ja, habe ich dann auch überlegt, quasi im Partnerlook zu Wilko, nur ohne Pulli. Ne? Ich habe ein Oberhemd, aber keinen Pulli.
Ihr macht euch aber alle beide, muss ich sagen. Also es ist, ihr seid nah dran an der Perfektion. Nur halt der eine muss noch mit Oberhemd kommen, der andere mal einen Pullover anziehen.
Ich finde so einen grauen Pulli einfach irgendwie trist.
Ja, aber das ist ja auch für Arbeit. Das
ja,
ist
aber ja so bei dem Wetter, weißt du, du kommst raus, alles neblig, dich sieht man gar nicht auf dem Fahrrad.
Ich klingel. Ich bin so ein Nazi-Klingler, der so ungefähr alle 13 Sekunden seine Klingel betätigt
und irgendwie anschreit. Wie so ein New Yorker Taxifahrer, nur mit Fahrrad und
so in Hamburg. So sieht das aus. Mein Bruder mag schon gar nicht mehr mit mir durch Hamburg fahren. Er fährt immer einen Abstand, damit man nicht erkennt, dass wir zusammengehören, weil ich so ein Terrorklingler bin.
Der Bruder mit dem Kraftwerk-Aluminium-Dings da? Okay.
Ja, jetzt vielleicht mal alte Sendung nachhören und rausfinden, worauf sich das denn wohl bezog. Wir sitzen hier heute nur zu dritt, weil die anderen drei nicht können. Als da wären Justus, der mit dem Fanladen auf Teamtage-Ausflug ist. Andere nennen das bezahlten Urlaub, hat der Fanladen selbst auf seiner Homepage geschrieben. Christoph ist immer noch mit seinem Buchprojekt beschäftigt, kann deswegen nicht, lässt aber schön grüßen. Und Wolf musste leider auch stressbedingt, berufsbedingt absagen und kann heute nicht seine gewohnte Expertise unter anderem zum Blindenfußballmasters liefern. Und da ich auch nur ganz kurz da war, werden wir das dann wohl eher heute nicht behandeln.
Aber herzlichen Glückwunsch nachträglich, Wolf.
Ah, ja, gestern, Geburtstag. Alles Gute.
Ja, gestern, glaube ich.
Oh,
ja.
Wusste ich gar nicht.
Ja, Runder vor allen Dingen. Ich glaube nicht, wie alt er geworden ist.
Oh, endlich Jahre. 20.
Ja.
Ja, nee.
Das 30? Ja,
fast.
40?
Nee, aber schon jetzt echt nah dran.
Lassen wir es mal.
Gut.
Eigentlich sollte man in dem Alter keine Baseballmütze mehr tragen. Muss ich ihm nächstes Mal mal sagen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihm das schon lange verboten. Ich besorge ihm auch so einen schicken Hut. Speckdeckel, wie unser Ossi hier damals sagte. Das habe ich ihm nie verziehen, Tony.
Speckdeckel.
Ja, gut. Wir sprechen aber heute trotzdem und zwar über glatte 4 Spiele, nämlich Braunschweig, Heidenheim, Paderborn, Sandhausen und über alles, was uns noch so darüber hinaus einfällt, wobei die Themen momentan beim FC St. Pauli relativ übersichtlich sind. Die JV taucht am Horizont so ganz langsam auf, aber wirklich spektakulär ist es da auch nicht zu erwarten. Dazu werden wir aber wahrscheinlich in der nächsten Sendung dann auch einen Gast dabei haben und das dann ausführlicher beleuchten. Außerdem haben wir heute auch dann wieder die beliebte Rubrik Wilko liest aus alten Übersteigern
ja, dabei. Ja, und weil wir viel Zeit haben, lese ich den ganz.
Ja, okay. Wir gucken mal. Wir haben uns vorhin mal ganz kurz in die Augen geschaut und gesagt, ey, heute würde ja mal 90 Minuten gehen. Da haben wir alle ein bisschen gelacht und jetzt schauen wir mal, wie es wird. Gut. Letzte Sendung war mit Robin Himmelmann, war, denke ich, wieder größtenteils sehr gut angenommen worden. Es gab aber auch nicht allzu viele inhaltliche Rückmeldungen, außer Sendungen mit Spielern sind toll und das sollten wir immer so machen. Wollen wir halt auch nicht verbrennen, den Markt, aber wir sind uns dessen bewusst, dass das durchaus aufheitert, wenn jemand hier außer uns Nasen noch sitzt. Insbesondere, wenn der dann auch mit Fußball sein Geld verdient. Ja, dann können wir eigentlich auch schon direkt loslegen und beginnen tun wir mit einem gar nicht mal so spektakulären 0:0 in Braunschweig. Da habe ich meine zweite Auswärtsfahrt mit meinem Sohn hingemacht. Wir sind schön mit dem ICE angereist, haben uns dann da draußen angeguckt, wie die Shuttlebusse fahren, wie die denn auch wegfahren, haben sie dann auch fahren lassen und sind selber schön anonym und in Zivil mit der Straßenbahn zum Stadion gerollt. Was ganz gut war, weil als wir dann im Stadion waren, traf ich die Cousine meiner Frau, die mich begrüßte mit alle Scheiße, Shuttlebusse, so ein Mist, Scheibe entglast, Personalien festgestellt, alles doof. Und ich gesagt, ja gut, dass ich nicht mit Junior da an Bord war, das wäre dann mit 7 Jahren schon polizeilich erfasst wegen Fußballrandale, ist auch echt.
Aber wäre das nicht auch ein erstrebenswertes Ziel, vielleicht nicht, aber so jüngster Teilnehmer in der Datei Gewalttäter Sport oder so?
Ja, denke ich auch, da kann man, das würde ich mir übers Bett hängen. Wegen groben Unfugs damals.
Ich überlege gerade, was er über dem Bett hängen hat. Ich glaube, momentan hängt da tatsächlich ein Plakat vom Blindenfußball. Naja, aber ich habe gerade heute gelesen, wo wir schon bei Stadionverboten sind, Sepp Blatter soll Stadionverbot bekommen. Von der FIFA-Ethik-Kommission. Kam gerade heute Nachmittag, ganz exklusiv.
Ich habe es bei Twitter gesehen, aber war das nicht Satire?
Nee.
Oh.
Nee. Das ist ja aufgrund.
Stadion, im FIFA-Stadion.
Weltweit. Nicht nur deutschlandweit, nee. Also wegen dieser Platini-Zahlung. Also irgendeinen obskuren Grund braucht man ja. Und
sie können ihn nicht feuern, deswegen kriegt er jetzt Stadionverbot.
Doch, sie feuern ihn und eine Nebenwirkung dessen ist das Stadionverbot. Okay. Ja, gut. Aber das.
Blatter wird gefeuert?
90 Tage, ich weiß nicht, suspendiert oder freigestellt oder irgend sowas. Und aber da das von der Ethikkommission kommt, ist das dann wohl schon. Aber gut, da mag es fundiertere Podcasts geben als unseren, um sich darüber auszulassen. Ich kam jetzt nur drauf wegen Stadionverbot. Da wollte ich das kurz erwähnen. Ja, dann sind wir auf jeden Fall ins Stadion rein. Ich habe ein wunderschönes Bild bei Twitter gepostet, wie gut man aus der ersten Sitzplatzreihe im Braunschweiger Gästeblock auf das Feld schauen kann.
Das habe ich gesehen.
Direkt mit so einem Pfeiler komplett davor. Ich muss dazu sagen, fairerweise auf unserer Karte stand Sichtbehinderung oder eingeschränkte Sicht. Aber dass das so eingeschränkt war, hatte ich mir dann auch nicht vorher träumen lassen. Junior ist aber dann auch ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, pedant. Also wenn da Sitz 2 auf seiner Karte steht, dann muss er auch Sitz 2 sitzen und selbst wenn auf meiner Karte Sitz 1 ist, dann tauscht er nicht. Also auch wenn man da dann besser hätte gucken können. Gut, ich konnte sehen, war mir egal.
Also Junior hat dann den Pfeiler angeguckt und du das Spiel.
Ja, das schon elegant hingekriegt, da dran auch vorbeizuschauen. Und man hat auch nicht so furchtbar viel verpasst. Also wir haben ja in der ersten Halbzeit das Ding echt beherrscht. Leider, blöderweise ja, ist versäumt, ein Tor zu machen. Und es war auch noch die Hälfte des Spielfeldes, die der Gästekurve weggeneigt war. Sprich, wir konnten dann noch weniger sehen, weil ebenerdig die andere Hälfte aus der Kurve heraus zu betrachten, ist dann in jedem Stadion schwierig. Ja, von Reihe 1 besonders. Ja, wir haben ihn halt nicht reingemacht. Also Chancen noch gab es eigentlich. Passiert aber nicht. Der Gikiewicz von Braunschweig hat extrem gut gehalten. Und zweite Halbzeit war dann eher ausgeglichenes Spiel, wobei dann in der Nachspielzeit Robin Himmelmann einen Weltklasse-Reflex gezeigt hat, wo er das Ding da raushaut, wo Hochscheid aus sehr, sehr kurzer Entfernung abzieht und ich glaube bis heute nicht weiß, wie der nicht reingehen konnte. Was mich natürlich dazu brachte zu denken, okay, nachdem Kaller hier war, hat er ein Tor gemacht, nachdem Himmelmann hier war, haut er da so ein Ding noch in der letzten Minute raus. Also wir sollten doch vielleicht öfter Spieler einladen.
Oder mal alle.
Oder jedes Spiel, alle. Genau. Das wird auch lustig hier mit 30 Leuten, ja. Das wird mit den Mikros dann nochmal eine technische Herausforderung.
Ja, und dann so wie früher im Fernsehen halt mit dem Mikro in der Hand rumgehen und jedem mal kurz vor die Nase halten.
Ja, genau.
Ratsche, was hast du zu sagen? Danke.
Ja gut, aber Schadkowski ist tatsächlich letztens gefordert worden als Gast, ebenso wie Lienen. Also uns gehen die Gäste nicht aus, wir müssen die jetzt nur mal hier vernünftig sortieren. Ja, ansonsten sportlich, wie gesagt, 0-0 auswärts. Erste Halbzeit klar besser, zweite Halbzeit ausgeglichen, zum Glück zum Schluss Glück gehabt. Ich denke, da muss man nicht mehr so furchtbar viel drüber verlieren. Was bemerkenswert war, war der Braunschweiger Fan Anhang, der sich doch tatsächlich nicht erdurfte, als so ziemlich einzige Fan-Anhängerschaft in Deutschland sich zum Bild Not Welcome Thematik als ja wirklich einziger dagegen zu stellen, also nicht zu sagen Bild Welcome, aber das Ganze gegen unsere Ultragruppierung aufzuziehen und zu schreiben USP Not Welcome. lustigerweise das Ganze mit einer Raute davor, also als Hashtag, aber dann mit Freizeichen, was natürlich gar nicht funktioniert, aber woher sollen die das wissen? Aber dafür haben sie dann auch eigentlich relativ zahlreich gefangen, zumindest erstmal verbal bzw. nonverbal geschrieben in den sozialen Netzwerken, und ich glaube, viel mehr müssen wir dazu auch nicht sagen. Und nach dem Spiel bin ich dann mit Junior brav wieder mit der Straßenbahn gen Hauptbahnhof, während unsere Shuttlebusse mindestens 28 Dörfer in der Braunschweiger Umgebung abgetingelt haben, bevor sie dann zum Bahnhof gebracht wurden. Da standen dann, oder andersrum, wir gingen erstmal durch den Bahnhof durch. Junior und ich an der Hand, so ganz tapfer marschieren, wir waren ja in Zivil gekleidet. Und dann liefen da drei dabei, die ja dem bildungsfernen Spektrum zuzuordnen sind, durch ihre Kleidung eindeutig auch als nicht die PDS wählend identifizierbar.
Die Linke heißen die.
Ja, die auch nicht. Und die gingen dann raus, als unsere Shuttlebusse kamen. Und da habe ich zu Jünger gesagt, du komm mal mit, wird gleich lustig. Ja, die standen dann so ein bisschen abseits, warteten, dann kam da die Masse aus unseren Shuttlebussen raus und daraufhin sprang dann ein Herr, der bisher unbeteiligt in der Gegend rumstand, auf die drei zu. Das war dann der örtliche Zivilpolizist und wies sie dann daraufhin, doch bitte mal 50 Meter in die Richtung zu gehen. Woraufhin der eine dann sagte, ja, aber ich habe doch schon seit 3 Jahren kein Stadionverbot mehr. Das, ja, reichte dann aber auch nicht. Und die gingen dann so Pi mal Daumen 10, 15 Meter und dann kamen halt die ersten Reaktionen schon von unseren Leuten. Und das verbale Scharmützel ging dann relativ unspektakulär über die Bühne. Also es war auf beiden Seiten so ein, halt mich fest, sonst werde ich richtig böse. Und aber mit der Polizei in der Mitte, sodass auch nie irgendwie jemand Gefahr lief, dass tatsächlich hätte irgendwas passieren können. Ja, und dann gingen die alle weg und dann war das irgendwann auch erledigt. Junior war auf jeden Fall sehr begeistert davon, dass ich vorher schon ihm sagen konnte, dass da gleich mit den dreien was passiert. Und hat mich dann auf der Rückfahrt natürlich gelöchert, woher weiß man denn, dass das Nazis sind? Ja, Themen, die man mit 7-Jährigen durchaus mal auf so einer Zugfahrt diskutieren kann. War spannend. Also die haben ja keine Haare. Ja, okay, aber das ist kein Ausschlusskriterium. Es gibt auch gute Leute, die keine Haare haben. Ja, so wie Opa. Ja, richtig. Ja, das war durchaus erheiternd dann. Das war es eigentlich auch schon fast zu Braunschweig. Wenn wir so weitermachen, sind wir in 20 Minuten durch.
Ja, also nicht ganz. Ah, okay. War vor Braunschweig nicht auch Everlins legendäre Taktikanalyse auf der PK? War das nicht das Spiel vor Braunschweig?
Welche meinst du?
Wo ihn eine Journalistin fragte, ja, was halten Sie jetzt so taktisch von Braunschweig? Und er ist so und dann eine Viertelstunde anfing von Pontius zu Pilatus. Habt ihr das gesehen?
Das macht er doch öfter.
Ich habe das erste Mal so bewusst gesehen. Ich gucke mir dann die PKs ja nicht auf Video an. Du?
Ja. Ich muss mich ja vorbereiten hier.
Ernsthaft? Guckst du auch die PKs auf Video?
Manchmal.
Ich guck meist nicht, sondern hab's dann halt laufen, weil angucken ist nicht so spannend wie zuhören, aber so, ich sag jetzt nicht, wo ich dann sitze, aber das hört man dann halt so nebenher und denkt sich so, ah ja, jetzt redet er vom 38. Braunschweiger.
Ja, genau.
Der ein Linksfuß ist, aber mit rechts auch ganz geschickt.
Genau,
und wenn man den dann von vorne anspielt, muss man, was
irgendwo herkommt, da dann schon positiv aufgefallen ist, umgeschult wurde von irgendeinem, den man auch nicht kennt.
Genau, und immer in der 38. Minute kurz aufs Klo geht. Ewald ist unfassbar gut vorbereitet.
Das finde ich gar nicht schlimm, dass unser Trainer gut vorbereitet ist.
Nee,
was
kann
ich
man schon
fand,
mal sein.
In was, so einem gelangweilten Ton, wie er das rüberbrachte. Ja, jetzt fragt mich hier schon wieder jemand nach irgendwelchen taktischen Einstellungen. Und dann legt er einfach eine Viertelstunde los und erzählt was von Pontius und Pilatus. Das habe ich echt so das erste Mal. Das ist
ja, mir was aufgefallen. Ewald hat ja schon 48 Stunden Videoanalyse hinter sich und das jetzt nochmal den dummen Journalisten da auseinanderpolen zu müssen, ist ja auch irgendwie blöd. Da kann man schon mal gelangweilt sein.
Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wenn ich mir überlege, ich müsste in englischen Wochen dann zweimal die Woche irgendwie da sitzen, irgendwelche Leute, die zumindest aus meiner Perspektive dann null Plan von dem haben, was ich arbeite, fragen mich dumme Fragen und zwar immer dieselben.
Ja,
ich würde auch irgendwann sagen, seid ihr wirklich so doof, oder?
Ich finde auch dieses tatsächlich, nichts gegen Sportjournalisten.
Aber?
Aber wenn die denn auch noch von der Bild sind?
Wenn die von der Bild sind, dann muss man sich auch mal von einem, wie heißt er noch, Verbeek anschreien, anpöbeln lassen.
Großartig.
Aber es ist ja wirklich nicht viel, was man so fragen kann. Ne? Ich hatte mal, als ich denn, ich habe ja mal Islamwissenschaft studiert und mein Professor war Linguist, also Syrer, der in Deutschland Germanistik studiert hat und dann, der hat untersucht, dass als deutscher Politiker kommt man mit einem Wortschatz von 700 bis 1000 Worten so ganz gut durchs Leben. Also eine Politikerkarriere, du brauchst nicht mehr als 1000 Worte kennen.
Und was ist so Referenz, was man sonst so als Wortschatz hat?
Ach stimmt, das wäre mal, wenn uns ein Linguist zuhört, was man so kennt an Worten, weiß ich auch gar nicht so genau. Ich finde aber, also...
Es klingt wenig, aber...
Ja, es klingt wenig, aber ich sag wahrscheinlich, wenn ich beruflich rede, auch nicht mehr unterschiedliche Worte, weil das ist ja nun mal beschränkt, das Themenfeld. Aber Sportjournalisten sind da ja nochmal limitiert.
Aber die benutzen noch ganz viele Synonyme für immer dasselbe.
Ja, gut, aber...
Der Kultclub.
Das meinte ich gar nicht, aber man stellt ja tatsächlich 800 Mal die gleiche Frage in seiner Sportjournalistenkarriere, oder?
Wahrscheinlich sogar im Jahr.
In 900 Interviews, ja.
Ja. Vielleicht sollte Ewald einfach mal so eine Linkliste fertig machen, die er dann am Ende per Mail verschickt.
Ja, kann er machen.
Wo kamen wir her? Ach, Braunschweig.
Zack, Braunschweig. Wobei ich jetzt gerade gesehen habe, es gibt eine sogenannte Formtabelle. Da sind dann nur die letzten 6 Spiele berücksichtigt. Da ist Braunschweig aktuell Erster.
Ja, man muss auch einfach mal sagen, gegen Braunschweig 0-0 war in der Phase, oder ist in der Phase, respektabel. Die haben, glaube ich, drumherum in den 3 Spielen sowas wie 14 Tore geschossen, nur gegen uns keins.
Genau. Also, wir sind immer noch top of the league quasi. Es folgte ein Heimspiel gegen den ersten FC Heidenheim.
Das bin ich.
Wilko, schieß los.
Ich habe jetzt hier den, also natürlich soll ich von Mike ausrichten, Mittwoch 5:30 ist Kacke. Ich persönlich finde das nur mäßig Kacke, aber das liegt daran, dass ich nur 30 Meter zum Stadion laufen muss von der Arbeit aus.
Ich laufe nur 200, ich finde das trotzdem doof.
Ja, es ist auch doof. Auch ich find's doof. Liebe Hörer, auch ich find's doof. Wer hat englische Woche eigentlich erfunden?
Die Engländer.
Ah, okay, das war jetzt ein bisschen blöd formuliert, die Frage. Wer hat denn die englische Woche eigentlich in Deutschland eingeführt? Also ich kann mich an
der DFB erinnern, muss es ja gewesen sein.
Seit wann, aber warum? Also das ist doch auch irgendwie Quatsch. Ich bin
na, Terminplan, Länderspiel, Wochenenden, Pausen, ja, Pokalmist.
Bei 34 Spielen im Jahr und 52 Wochen, dann macht man halt die Sommerpause eine Woche kürzer. Das ist ja jetzt nicht gerade.
Also du hast diesen Sommer Ewald über die Sommerpausenkürze fluchen hören, unterstelle ich noch kürzer.
Und kann das nicht auch sein? Ja, aber nee, trotzdem. Nee, das lasse ich nicht gelten. Und dann, jetzt wird ja auch noch die EM größer, wenn ich das richtig verstanden habe. Da dürfen jetzt ja auch noch mal 8 mehr mitspielen. Das heißt, man hat ja eigentlich auch noch mehr Vorbereitungsgelöt mit 8 Spielen mehr.
Nur kurz, Mike, verstehst du, wie er jetzt zur EM gekommen ist?
Nee, ich hätte jetzt verstanden, wenn er jetzt eingeworfen hätte, dass ja die WM in Katar im Winter stattfindet und das dann richtig eng wird. Aber
ach so, ich bin zur EM gekommen, weil ich dachte, dann soll man halt mal so eine Länderspielpause abziehen. Aber das geht ja nicht, weil man muss sich ja qualifizieren und so.
Ich verstehe eh nicht, warum die zweite Liga Länderspielpausen macht, ehrlich gesagt.
Ey, Papa Jean Bicot ist auch Nationalspieler in USA.
Ja, der eine.
Echt in USA?
Ja, zumindest hat er ein Spiel, glaube ich, gemacht. Und wir haben doch noch jemanden hier. Und
hier Choi.
Choi spielt für Korea, genau.
U23, irgendwie sowas.
Kurt nicht auch.
Sobota hofft noch mit Polen zur EM kommen zu dürfen.
Na gut.
Da bringt jetzt auch die Verletzung von Podolski nichts, ne?
Und
ich habe echt so keine Ahnung von dem ganzen Länderspielschranz.
Hätte gar keiner gemerkt, wenn du es nicht gesagt hättest.
Und nur heute Morgen gehört, dass Podolski krank ist. Auf NDR Info. Da kam so Nachrichten.
Aber ja, das tangiert die polnische Nationalmannschaft tatsächlich nur bedingt.
Hm. Ja. Alles klar. Okay. Er ist ja jetzt türkischer Nationalist, wenn man auf Twitter, wenn ich das richtig deute,
ja, krass,
was er auf,
ne,
Twitter leistet.
Also, wie kann man sich so erdoofen? Also, verstehe ich nicht.
Erdoofen setzt ja voraus, dass vorher nicht so doof war.
Der hat doch auch gepostet, neben den mit Schweini zusammen, neben diesen brasilianischen Sicherheitskräften, die Slums zusammengeschossen haben, damit da ja keiner protestiert. Ja, könnt ihr euch da noch dran erinnern?
Die, ja, das gab auch
scheinbar. Ja gut, hätte man was im Kopf, wäre man nicht Fußballer.
Ich wollte gerade sagen, der wird ja auch nicht dafür bezahlt, dass er sonderlich clevere Statements macht. Ja. Und für einen Wortschatz von 7.000 bis 1.000 Worten kommt es bei ihm vielleicht auch gerade noch hin.
Eben. Und irgendwann in 20 Jahren hat er eine Kolumne im Express und dann ist alles gut.
Ja, eine Loge beim FC hat er ja schon. Das ist ja auch mehr als andere Leute. Ja, hat er sich irgendwann mal gegönnt, habe ich gelesen.
Podolski hat eine Loge? Ach so, bei Köln, nicht bei uns.
Wenn ich sage beim FC, meine ich tatsächlich in allermeisten Fällen diesen Verein aus Köln, ja.
Aber Heidenheim, Wilko.
Ah, richtig. Ich hatte abgelenkt. Meyers Distanzhammer erlöst St. Pauli. So war das damals.
Ganz stark, dass du jetzt die die Kicker-Überschrift verliest. Ja,
in der 34.
super.
Minute war das. Ich überlege die ganze Zeit, wann hat uns Meyers Distanzhammer denn schon mal...
Gegen Dresden.
Freistoß. Irgendwas war da doch da, ne? Legendär.
0,2 Sekunden auf dem Platz, Freistoßtor.
So war das diesmal nicht, weil er, glaube ich, von Anfang an mitgespielt hat.
Würdest du Podcasts hören und insbesondere diesen Millern-Ton, diesen komischen, würdest du das in jeder Sendung hören? Weil der Distanzschuss von Meyer, Freistoß, der ist im Jingle vorne vor mit reingeschnitten.
Ich mache jetzt mal den Wilko. Wir haben einen Jingle.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Oh Mann, ey.
Ja, alles klar. Bei Heidenheim, ähnlich unspektakulär wie Braunschweig und tatsächlich, das klingt so blöd, aber wer das erste Tor schießt, gewinnt, dann ist er auch relativ wenig passiert und ich dachte die ganze Zeit so, oh, wir sind jetzt zu berechenbar geworden. Bin aber taktisch zu ungebildet, um das tatsächlich beurteilen zu können.
Nö, eigentlich nicht.
Eigentlich ich bin machen. Nicht zu ungebildet, aber wir sind nicht. Okay, lass mir das kleine Pflänzchen Hoffnung.
Du bist natürlich nicht zu ungebildet, sonst würdest du ja nicht diagonal neben mir sitzen. Mhm. Ja, wir spielen ungefähr dasselbe wie am Anfang der Saison, aber das macht gefühlt machen das zwei Drittel der zweiten Liga. Wir stehen halt hinten sicher. Meistens. Lassen sehr wenig zu. Klar kannst du das berechnen, aber wenn wir keine Tore kriegen, ist ja fein. Und vorne fehlt so ein bisschen die Durchschlagskraft, aber auch das ist ein Problem, das die anderen Zweitligisten ja auch haben. Von daher, wenn du mal an den Anfang der Saison denkst, die Spiele waren ja auch nicht anders. Wir haben halt auch 1-0 gewonnen oder 2-0.
Ja, gut, das stimmt. Ja, wieder mal ein Spiel auch in Heidenheim, wo Verhug fast einen reingemacht hätte. Da fällt mir auch echt, im letzten Podcast diesen Hass auf Menschen, die ihren Beruf ausüben, noch verurteilt. Aber bei dem Mann, da fällt mir auch jetzt langsam...
Naja, aber das war ja gegen Heidenheim, hat er einfach nur wirklich schlecht gespielt. Da hat er aber auch nicht wirklich viele Chancen gehabt. Das richtig dicke Ding war jetzt ja eher gegen Sandhausen.
Ja.
Da kommen wir ja später noch zu. Also, was mir aufgefallen ist, der Herr Dietz aus Kronach, der da Schiedsrichter war, hat sich mit seinen gelben Karten halt recht früh unter Druck gesetzt und dementsprechend kam dann irgendwann die gelb-rote Karte für den Heidenheimer. In der 67. für Matthias Wittek. Und das ist ja eigentlich in den letzten Jahren immer das ganz klare Signal gewesen. Bisher haben wir das Spiel im Griff gehabt und jetzt schenken wir es her. War aber nicht so. Die haben auch am Ende eigentlich nicht wirklich noch Torchancen gehabt, sondern wir haben das relativ souverän nach Hause geschickt, haben halt das zweite Tor nicht gemacht. Aber ansonsten fand ich das durchaus solide, souverän. Und ja, John Verhoek hat da von Anfang an gespielt, weil Lien ja vorher gesagt hatte, ich muss jetzt mal rotieren. Und hat dann erst nach einer guten Stunde Lennart T. eingewechselt.
Aber hübsches Tor von Meyer.
Ja, das ohne Frage.
Inklusive Arschwackler und dann elegant um den Gegner rumgeschossen. Muss man erstmal treffen, den Ball.
Ich habe ja auch, also neben mir sprang kurz vorher jemand auf und schrie einfach nur Schieß und hat er gehört.
Ja, aber das haben in der Tat, glaube ich, 60% der Stadions hat das gesagt.
Nee, die haben das alle nur gedacht, aber geschrien, naja, ich weiß nicht.
Wobei jetzt so meine Stadionerfahrung der letzten 10 Jahre sagt mir, bloß nicht auf die Zuschauer hören. Also wenn ich so höre, was da um mich rumgebrüllt wird, möchte ich der Hälfte einfach nur einen Knebel reinstecken, damit ich meine Ruhe habe.
Das hatte ich jetzt gegen Sandhausen. Da habe ich das erste Mal wirklich ernsthaft dabei ertappt, zu denken, wie das jetzt wäre, wenn man sich umdreht und einfach jemandem ins Maul haut. Für einen ganz langen Geduldsfaden habe ich, weil mir auch ziemlich viel egal ist. Aber das ging gar nicht.
Jetzt verrat nicht alles, dann tausend machen wir gleich erst. Ja. Ja, gut, ansonsten, ich fand's beachtlich, dass dann doch so viele Heidenheimer um die Uhrzeit dann auch da waren. Wobei ich mich da natürlich gefragt habe, ist es aus Sicht eines weitgereisten Auswärtsfans eigentlich nicht viel cooler, um 17:30 in Hamburg zu spielen, weil du kommst im Zweifel sogar noch irgendwie nach Hause und sei es halt mit 200 Sachen über die Autobahn und bist dann um kurz nach Mitternacht da. Weil wenn das Spiel dann um 8 wäre am Mittwoch, ist es als Auswärtsfan noch beschissener. Du musst den Tag so oder so frei haben, ob nun 17:30 oder 20 Uhr. Du hast aber zumindest, wenn es jetzt nicht wie in dem Fall halt wirklich Süddeutschland, Norddeutschland, sehr, sehr weite Strecke ist, sogar noch eine theoretische Chance, auch wieder nach Hause zu kommen. Aber wahrscheinlich wäre eine englische Woche einfach, wie Wilko schon sagt, generell besser ganz rauszulassen aus dem Bundesligaspielplan.
Wobei ich persönlich ja sage, ich stehe auf Abendspiele. Ne? Also so 20 Uhr ist eine super Zeit für Fußball. Ich würde auch sonntags oder Samstag um 20 Uhr ins Stadion rennen wollen.
Ja, aber nicht in der Woche.
In der Woche ist immer doof.
Und in der Woche halt zu Hause ist halt auch nochmal okay, weil man das irgendwie noch unterkriegt. Aber auswärts in der Woche ist Mist. Also und da nicht alle 18 Vereine zu Hause spielen können, rein mathematisch, ne?
Ja, ist das schwer. Nur 3/4 oder so, ne?
Ungefähr. 3/4?
Pi mal. Ja, bin nicht so gut in Mathe. Aber
naja, man müsste halt 2 englische Wochen ansetzen, direkt aufeinander folgend, aber dann hätten halt alle 18 ja immer noch auch ein Auswärtsspiel.
Ja, Mike, du hast nicht, ja.
Da habe ich den Gag nicht kapiert.
Nee.
Egal.
Ach so, nur 3/5. Ja. Okay, gut, dann haken wir das Ding ab. Vielleicht nochmal ganz kurz, ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass am Spieltag selber dann irgendjemand auch schrieb, ach was, die spielen schon um 17:30? Wo ich eigentlich jedes Jahr drauf warte, eigentlich, wenn die Spielpläne rauskommen, dass sich jemand echauffiert und dann auch immer die Uhr danach stelle, dass dann garantiert ist, noch jemand am Spieltag wieder merkt. Und da vielleicht nochmal ganz kurz, es ist tatsächlich so, dass diese unfassbare schlechte Uhrzeit schon seit 2004 existiert für Wochenspieltage. Macht's aber auch nicht besser mit der Zeit.
2004 waren wir halt von dem Thema nicht betroffen.
Ja, das stimmt. Gut, dann kam das Auswärtsspiel beim SC Paderborn. Und ich glaube, es ist tatsächlich, wir hatten das irgendwann in einer der vorherigen 23 Sendungen schon mal, dass keiner von uns beim Spiel war. Also auch bei Heimspielen haben wir das ja nie, aber bei Auswärtsspielen, irgendeiner ist immer da und sei es halt Justus oder Wolf. Die sind nun beide heute auch nicht da. Ich konnte nicht, dementsprechend ihr beide seid auch nicht da gewesen. Also es war keiner von uns dreien in Paderborn. Wir reden jetzt also total als blind über Farben. Aber wir haben nichts verpasst, es endete 0:0. Ähnlicher Spielverlauf wie in Braunschweig, nämlich erste Halbzeit unfassbar überlegen mit einem Chancenplus ohne Ende, da hätte Lennart T. gerne mal was machen können. Zweite Halbzeit wird dann irgendwann mal hier Salik eingewechselt und da steigt bei mir immer so ein bisschen der Angstschweiß. Also das führt ja eigentlich immer zu Gegentoren. Hier hatte er auch wieder eine riesige Chance, wo er das Ding ganz knapp am Pfosten vorbeisetzt, aber geht halt vorbei. Und 90. Minute, rote Karte für Sridjan Lakic. Habt ihr das gesehen?
Nee.
Wilko.
Ich überlege gerade. Du meinst gesehen im Sinne von im Fernseher gesehen, oder was?
Also erstmal hast du das Spiel gesehen.
Ja, natürlich.
Also hast das du denn, sehe ich immer. Hast du denn dann auch realisiert, relativ, also schneller als der Sky-Reporter, dass es eine rote Karte gab? Was grundsätzlich nicht schwer war, weil der hat das, glaube ich, wirklich erst kapiert, als Larkic runter war.
Ja, das habe ich, ja.
Ja, er hat das nämlich nicht geblickt. Ich glaube, die Sky-Reporter bei den Konferenzschall, bei den Einzelspielen sitzen eigentlich im Stadion, dachte ich. Und nur die Konferenzreporter sitzen in München oder so. Der hat das aber nicht geblickt. Dann hat er erst gedacht, dass Salik eine rote Karte gekriegt hat, wo ich gesagt habe, niemals würde der Mar hier was gegen uns machen mit Tätigkeit und so. Und dann kam irgendwann aber, ach so, nee, der Larkic hat eine rote Karte. Und dann haben sie irgendwann auch eine Zeitlupe rausgebracht, die das dann zeigte, wo er dann zunächst felsenfest behauptete, das wäre ja gegen Sobig gewesen und irgendwie bei der dritten Zeitlupe dann erst merkte, dass der Ellbogen nicht Sobig, sondern Ziereis getroffen hat.
Mach das nie mit Kommentar. Ich bin da nicht ganz, ich habe da keine, da habe ich, ich habe keine Zeit für Sky-Kommentatoren. Dafür ist mein Leben zu schön.
Ja, es, ich situativ, so. Aber da hatte ich den mal an und ja.
Man muss mal ein Spiel von St. Pauli mit türkischem Kommentator hören. Das ist sehr lustig.
Ich habe auch schon chinesische Kommentatoren gehört, aber
Doch, türkisch fand ich ganz lustig.
Ja, also zu Larkic ist zu sagen, der hatte sich ja vorher schon mit Sobig gestresst und war da wild am Diskutieren. Sobig hat ihn so ein bisschen ausgelacht. Und dann kam diese Szene, wo er halt irgendwie an Ziereis vorbeiläuft und ihm halt den Ellbogen ins Gesicht bringt. War jetzt nicht nur unfassbare Tätigkeit sonderlicher, brutaler Art, aber er berührt ihn da halt mit dem Ellbogen. Und war das
kein klassischer Zidane.
War kein Zidane. Und der Ellbogen hat dann nichts zu suchen. Es war auch genug Platz, der musste sich nicht irgendwie durchdrängeln. Und was man ja auch sagen muss, Ziereis ist ja nicht irgendwie theatralisch hingefallen, sondern ist ja stehen geblieben und hat sich mehr gewundert, warum er da jetzt auf einmal so ein Ellbogen im Gesicht hat.
Woher kommt das Licht auf einmal?
Und
hat ja. Larkic nicht hinterher irgendwie, nachdem dann das Strafmaß feststand?
Genau, das habe ich mir ausgedruckt.
Ah, dann lies mal vor, du kriegst
das. Also ich habe den Facebook-Post von Larkic mir ausgedruckt. Wir könnten jetzt schnell mal eben mitzählen, auf wie viele Worte der kommt. Ich glaube, viel mehr Worte als hier wird er wahrscheinlich auch sonst nicht. Naja, egal. Also, Zitat Facebook, Sridjan Larkic Seite. Ich habe für die rote Karte eine Sperre für 3 Spiele bekommen. Das ist ein Witz. Es war garantiert keine Tätigkeit. Ich wollte an dem Spieler vorbeikommen, um mir eine bessere Ausgangsposition für die nächste Spielsituation zu verschaffen. Weil wir eng aneinander standen, habe ich meinen Arm an ihm vorbeigedrückt. Dabei habe ich sein Haar leicht berührt. Er hat sich direkt die Hand vor sein Gesicht gehalten und Theater gespielt. Der Schiri hat die Szene nicht gesehen und trotzdem gepfiffen. Das ist echt unglücklich für mich und sicher auch beschämend für den Spieler von Pauli. Bin nach meiner Verletzung auf einem guten Weg. Die 3 Spiele, die ich pausieren muss, werde ich gut nutzen und in Bestform zurückkommen. Das verspreche ich euch. Danke für eure Unterstützung. SL9.
Ist schon eine coole Sau, ne?
Ja. Also er könnte definitiv bei der Bild anfangen. Das vergessene Pauli zeugt von Qualität. Ansonsten
könnte der auch bei Barcelona anfangen, weil den Namen hat er schon.
Also was ich halt unfassbar finde, ist dieses, dass es eine Schande ist für den Spieler von Pauli und dass der Theater gespielt haben soll. Ich meine, der berührt ihn mit dem Ellbogen im Gesicht und Ziereis nimmt halt die Hand hoch und ist ein bisschen irritiert, macht aber eben kein Theater.
Ja, zumal eben so die Range von möglichem Theaterspiel beim Fußball ist ja dann doch noch lange nicht ausgeschöpft, wenn er noch steht vor allem. So, man könnte sie jetzt hinschmeißen und ein bisschen hin und her wälzen. Und
vielleicht hat der gesagt, Schiri, ist das Finale? Ich muss das jetzt wissen. Und dann hat er erst die rote gezogen.
Das ist die Top-Überleitung zu Sandhausen, ne? Weil das haben sie Sobig dann ja auch gefragt.
Haben sie?
Weiß ich nicht, aber er lag da doch dann irgendwann und hatte einen Eisbeutel am Kopf.
Ach ja, richtig. Und hat auch gefragt, Schiri.
Naja, auf jeden Fall kann man zu Paderborn noch sagen, dass der Trainer Markus Gellhaus ja gestern auch dann entlassen wurde, nachdem sie nun am Montagabend noch in Duisburg verloren haben.
Die Sache mit dem Sonderzug, das habe ich nur so am Rande verfolgt, das muss schlimm gewesen sein. So Ausfälle von Leuten und so.
Also wie gesagt, wir waren ja alle drei nicht da. Wir können jetzt also alle nur als blind über Farben reden. Aber wenn man den Leuten, die man so kennt, Glauben schenkt, dann...
Ach, du immer mit deiner Diplomatie.
Nein, also den Leuten, wo ich das gelesen habe auf Facebook, denen glaube ich das auch unbesehen, war das schon auf der Assi-Skala von 1 bis 10 eine lockere 11, wie sich da einige benommen haben.
Und dafür, dass es halt ein Experiment für mitten in der Saison war, ist das natürlich ganz schön arm.
Ja, also mit in die Gänge pissen, Alkohol hinpacken, wo er nicht hingehört, zu viel Alkohol trinken, sämtliche Ausfälle inklusive Antatschen und so weiter. Also alles das, wo man denkt, da gibt's andere Vereine für. Aber das ist schlimm. Auf Auswärtsfahrten auch, also ist halt auch nicht heile Welt bei uns, muss man ehrlich sagen. Das haben sich halt viele Leute deswegen auch in den letzten Jahren von den Fahrten abgewandt und fahren halt jetzt selbst, weil dieses Akkord trinken halt nichts Schönes ist. Und man kann über unsere Fanszene viele Positives sagen, aber dass wir ein Alkoholproblem haben, würde ich jederzeit wieder unterschreiben. Und das äußert sich dann leider bei solchen Sachen eben auch in der Form, dass sich Leute benehmen wie Arsch.
Ja, hat mich ein bisschen überrascht. Vor allen Dingen, weil extra ein Aufkleber für den Zug produziert worden ist.
Auf der Lok, auf der Metronom-Lok war vorne das Fandom-Symbol. Ja, stimmt. Habe ich auch gesehen.
Ja, das sah tatsächlich sehr schick aus.
Aber jetzt, echt, das war schon als Fanladen, denn jetzt, wo sie nicht da sind, können wir ja mal offen hinter ihrem Rücken über sie reden. Das ist echt anstrengend, oder nicht? Also das schockt doch nicht, ey. Da reißt du dir deinen Arsch auf da, damit das immer alles lustig und bunt wird. Und dann respektieren Leute deine Arbeit mal so überhaupt nicht, sondern nehmen das als gottgegebene Dienstleistung hin. Na.
Sehr gut. Unabhängig davon, Assi, ne?
Also es wäre ja auch nicht besser, wenn die auf einer normalen Wochenendticket-Tour sich so benehmen würden. Aber auf so einer Sonderzugfahrt, die von einem Fanprojekt organisiert wird, sollte man eigentlich noch ein bisschen mehr an sowas wie Zusammenhalt und falsches Wort, aber Chorgeist, irgendwie sowas im Sinne von, ich möchte auch meinen Leuten da was Gutes tun, zeigen, und das passiert da leider nicht.
Ja, und dann kann man das in so einem Sonderzug nicht mal auf die Auswärtigen schieben. Also die sonst nie da sind. Das wird ja auswärts öfter gemacht. Also
im Block passiert das häufig, ja.
Genau. Und da wird dann gesagt, ja, das sind irgendwelche so Party-Pauli-Spaß-Punker und
die
so.
Die Südzecken.
Die kommen dann halt nur, wenn man in deren Region spielt, was ja auch vollkommen legitim ist und die dann auch vielleicht auch nicht so. Aber in einem Sonderzug, der in Altona startet, ja, da gibt's dann halt nicht, da kann man sich auf dieses Argument zumindest nicht zurückziehen,
würde ich mal sagen. War ja als, wie du schon sagst, Pilot oder Projekt oder Versuchsballon des Fanladen angekündigt worden. Und Justus ist nicht da, wird aber sicherlich dann beim nächsten Mal noch was zu sagen können. Aber wahrscheinlich, wenn man das so gelesen hat, wird es da nicht allzu viele weitere Versuche geben. Sehr schade. Während ja zum Beispiel der letzte Sonderzug, der Sonderzug, der traditionell zum letzten Auswärtsspiel der Saison läuft, eigentlich in den letzten Jahren immer aus meiner Wahrnehmung heraus zumindest recht entspannt verlief.
Das finde ich nämlich auch. Aber da fährt ja auch die ganze alte Garde mit und so.
Ja. Ja, das kam ja an einigen Statements jetzt auch, dass viele gesagt haben, nö, bei mir war alles in Ordnung. Also wahrscheinlich, wenn man da so seine Leute um sich rum hat, denen man vertraut, mit denen man seit Jahren auswärts fährt, dann mag das in dieser Filterblase dann auch wunderbar funktionieren und in anderen Wagen herrscht halt das Chaos. Nun gut, Paderborn, müssen wir vielleicht nächstes Jahr nicht wieder hin.
Mir tun übrigens alle Leute leid, die in Braunschweig und Paderborn waren, weil man einfach unglaublich viele Kilometer gerissen hat für kein Tor. Aber das habe ich vor meinem Fernseher mal so kurz gedacht und dann war es auch wieder vorbei.
Stell dir vor, die waren dann auch noch in Frankfurt und haben 0-1 da gesehen. Da hab ich habe ja immer ein 2-3 dann. Paderborn war das allererste Spiel die Saison, was ich nicht gesehen habe.
Also so gar nicht?
So gar nicht, ja.
Ach nee, so gar nicht?
Nee, also nicht im Stadion gesehen habe. Im Fernsehen habe ich es ja gesehen, aber nicht im Stadion. Und die Serie wird jetzt aber weitere Risse bekommen. Also wobei, Union mache ich noch, Bochum mache ich noch. Ich glaube.
Dann ist München.
Ja, München wird dann das zweite Spiel.
Da bin ich dann wieder.
Da muss ich auch nicht hin. So, jetzt kommen sie uns holen.
Ach, endlich.
Fährt vorbei. Gut. Ja, Sandhausen.
So, genau.
Sebastian.
Habe ich mir ganz bewusst gegriffen, weil ich dachte, dann habe ich irgendwie erstens das Tor mit den meisten Spielen von den vieren.
Das Tor mit den meisten Spielen,
genau. Umgekehrt, das Spiel mit den meisten Toren von den vieren, die wir hier heute besprechen wollten. Und immerhin das Spiel mit den zweitmeisten Toren in dieser Saison, wo St. Pauli mitgespielt hat. Super Sache. Ansonsten irgendwie ein bisschen kacke gelaufen, würde ich sagen. Wie 3-1 am Ende, wissen wahrscheinlich alle. Nach Moment, ich gucke jetzt nochmal die exakte Minute nach. Ja, 7 Minuten stand es 2-0 für Sandhausen. Zu dem Zeitpunkt auch völlig leistungsgerecht, weil es gab 2 Szenen, das waren die beiden Tore. Und dann läufst du halt gegen eine sehr gut sortierte Abwehr von Sandhausen da fröhlich dem.
Das fand ich auch.
Die Anschluss waren hinterher. Ja.
Erzähl das mal zu Ende, ich wollte nicht reingreifen.
Ich habe mir halt mehrere Fragen gestellt während dem Spiel und die eine war so ein bisschen, sind wir sehr verwöhnt, wenn man da steht und denkt, Kopfballgegentor darf nicht passieren? Weil das ging mir bei dem zweiten Tor so. Das erste Tor ist irgendwie dumm gelaufen, Fehlpass von der Strafraumkante, dann hat der Gegner den Ball mit 2 schnellen Spielzügen, sind die vorm Tor, dann hat er auch noch so ein bisschen das Glück oder macht es sehr präzise und der Ball ist
war
drin.
War nicht nur dumm gelaufen, war leider auch geil gemacht.
An das der Stelle dann auch gut gespielt, das war völlig okay, dass der reinging. Aber bei dem zweiten Tor habe ich mich irgendwie gefragt, wo ist denn unsere Innenverteidigung? Und dann habe ich überlegt, vielleicht sind wir auch einfach scheiße verwöhnt, weil wir einfach nicht mehr wissen, dass wir auch Kopfballgegentore kriegen.
Naja, unsere Innenverteidigung hätte wahrscheinlich kein Kopfballtor bekommen, weil Zierheiß und Subic das Ding weggeschädelt hätten, was sie ja, und das kann man an der Stelle ja mal sagen, in einer unfassbaren Qualität seit Saisonbeginn auch tun. Also was die beiden da hinten aufräumen, ist ja Wahnsinn. Und ich glaube auch momentan, so sehr ich Sören Gonter schätze, auf dem Feld hätte er auch, wenn er fit wäre, momentan wahrscheinlich keinen Stammplatz. Aber bei der Situation waren sie halt nicht bei dem Spieler, wo der Ball ankommt. Und viel schlimmer ist ja, dass, also sie waren bei einem anderen Gegenspieler, standen jetzt auch nicht völlig lustlos woanders rum. Viel schlimmer ist ja, dass der da draußen die Flanke reinbringt gegen 3 Leute, die das nicht verhindern können. Und das war ja eher das Problem daran, als dann der Ball, der dann zufällig auch noch genau gegen den Innenpfosten tröpfelt und damit zum zweiten Mal ja ein scheiß Gegentor ist.
Hast halt so Tage. Vorarbeit für beide Tore bei Sandhausen war von Wooten. Noch nie gehört, den guten Mann.
Andrew Wooten.
Oder Wooten.
Trotzdem noch nie gehört. Deutsch-Amerikaner oder sowas. Ja.
Ich bin in der zweiten Liga nicht so drin, was andere Teams angeht. Und Sandhausen, das wusste man ja vorher, irgendwie eine sehr gute Abwehr. Die stehen ja auch nicht ganz umsonst knapp hinter uns und das mit 3 Punkten Abzug zu Saisonbeginn. Ja, und dann spielst du halt gegen eine sehr gut sortierte Mannschaft, hast 2 Tore Rückstand und bist vielleicht auch nicht das Kreativkapital der Liga und dann sieht das irgendwie ganz gefällig aus bis zur Strafraumgrenze, viel Ballbesitz. Klar, warum sollen die sich den Ball schnappen? Und nichts passiert und dann schießt irgendwann Choi auch so kein Tor, weil der Schuss war irgendwie total holprig, glaube ich. Im Stadion sah das total absurd aus, so der plätscherte da so durch den Strafraum plötzlich.
Naja, abgefälscht.
Okay, von uns aus, also irgendwie Ecke Nord, sah man nur irgendwie den Ball da hinrollen, nicht besonders viel Drive dahinter und dann war er drinne. Und dann dieser hübsche Elfer, der ja dann zu wilden Diskussionen Anlass gab, wobei ich den aus meiner Perspektive vergleichsweise gerechtfertigt fand, weil Bubala einfach hinter dem Gegner herläuft und dann irgendwie so sich abstützt, ihn wegdrückt, keine Ahnung was. Und der fällt da, darfst du halt nicht machen. Muss man vielleicht nicht geben, aber kann man sich jetzt auch nicht beklagen, wenn man sich unsere Elfer gegen Duisburg, glaube ich, anguckt.
Ja, also
ist okay und dann hast du halt ein bisschen Dummheit am Anfang und ein bisschen Dummheit kurz nach dem eigenen Tor und dann hast du 3-1 verloren und ja, nu.
Ja, also bei dem Elfmeter habe ich im Stadion schon gesagt, den muss er fast geben und am Fernsehbild danach war es auch definitiv so. Also natürlich macht der Buadus das relativ clever, lässt sich halt dann auch von Bubala da in die Beine laufen, aber das ist halt einfach für Dummheit muss er den schon geben und da gibt es dann auch wenig zu diskutieren. Ich fand es ein bisschen schade, oder hätte es schön gefunden natürlich, wenn Himmelmann den gehalten hätte, weil
er war ja dran.
Er war ja dran und dann hätte John Verhoek vielleicht auch seine Chance genutzt, wenn es noch 1-2 gestanden hätte und so hat er wahrscheinlich gedacht, nee, wenn ich das 2-3 mache, dann wird das hier wieder so aufregend und das ertrage ich alles nicht mehr und dann mache ich den lieber vorbei. Das kann
er gar nicht ab.
Genau, ja. Ja, und dann hast du das Ding da 3-1 verloren. Schöne Grüße an den Schiedsrichter Benjamin Kortus aus der wunderschönen Stadt Rothenbach an der Pegnitz. Der war vielleicht nicht unbedingt bester Mann auf dem Platz, aber definitiv lag es auch nicht an ihm, dass wir das Ding verloren haben.
Das stimmt. Was ich mich ja gerade gefragt habe, warum weißt du, aus welcher Stadt der kommt?
Steht hier auf der fußballdaten.de Seite, die ich mir immer ausdrucke zu den einzelnen Spielen. Nee,
da ist er, glaube ich, Vereinsmitglied. Das heißt ja nicht, dass er da wohnt, oder?
Genau, hast du die aktuelle Folge
Colinas Erben
schon gehört?
Nö, ich höre nicht.
Weil das da gerade Thema war, deswegen kam ich nur drauf.
Ja, nee, also wir müssen jetzt alle gucken, aus welcher Stadt Rowan Atkinson kommt, habe ich mir gehört. Nee, wie hieß der? Egal. Nee, das ist doch eigentlich die Stadt, wo der geboren ist. Sonst würde da ja der SV Röthenbach an der Pegnitz stehen.
Stimmt.
Oder bei dem Schiedsrichter Harm Osmas, der uns in Paderborn gepfiffen hat, würde ja nicht Hannover stehen, sondern Arminia Hannover oder Hannover 96. Also das dürfte, denke ich, schon seine Geburtsstadt sein. Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
Ich dachte immer, dass bei den Schiedsrichtern der Verein, in dem sie Mitglied sind, und wenn meiner Meinung nach, sie müssen ja irgendwo Mitglied sein, ne? Man kann ja nicht
das ist richtig.
Schiedsrichter sein, wenn man nicht innerhalb des DFB organisiert ist, was ja eine Mitgliedschaft voraussetzt.
Genau.
Wo ich mich immer, bin ich jetzt auch eigentlich DFB-Mitglied durch meine Mitgliedschaft in der AFM?
Ja. Du bist Mitglied bei einem Verein, bei einem Fußballverein. Ich weiß nicht, ob du auch Mitglied beim DFB wärst, wenn du in der Handballabteilung wärst. Aber als
AFM. Aber bei AFM bist du ja auch, wenn du passiv quasi und dann noch nicht mal in einer sporttreibenden Abteilung.
Stimmt, das
mit der Argumentation könntest du ja auch Handball, was wie auch immer der deutsche Handballverband heißt, DHV, wärst du dann ja im Prinzip auch.
DHB, Deutscher Handballbund heißt
ja. Okay. Ja, okay, also gute Frage an unsere Hörer, ne? Findet das doch mal bitte raus. Ist man als AFM-Mitglied automatisch auch Mitglied beim DFB?
Genau, weil der DFB hat nämlich 7 Millionen Mitglieder, was eigentlich nix ist. ADC hat 17 Millionen zum Beispiel.
Die spielen alle
aber gar die nicht hässlichen Fußball. Vereinsfarben.
Ja, aber 7 Millionen von den ARC-Mitgliedern spielen bestimmt Fußball. Nee, aber gemessen so an der Popularität, die Fußball hat, es gibt ja mehr Fußballspieler als Autofahrer, wollte ich damit sagen.
Du hast noch nie im Stau gestanden, oder?
Doch. Immer ganz vorne. Ohne Karlauer zu. Ich habe nie vor mir Stau, ich habe den immer nur hinter mir.
Jetzt überleg dir mal, du fährst einen Diesel von VW, bist ADAC-Mitglied. Die bescheißen dich ja ständig nur noch. Da wär's vielleicht besser, du wirst Mitglied bei der AFM. Gut, okay.
Ist auch billiger.
Ist auch billiger, ja, genau. Ja, sonst noch was zu dem Spiel. Ich weiß nicht, du erzähl doch mal, was dich hat fast zum Gewalttäter werden lassen auf der Gegend gerade, Wilko.
Hat dumme Laberei hinter mir.
Und zwar konkret?
Also.
Leute, die du kennst?
Nee.
Leute, die dich kennen.
War zu spät dran, konnte deswegen meine Bezugsgruppe nicht wiederfinden und stand deswegen mehr oder weniger schutzlos 3-4 Reihen höher als sonst.
Du stehst immer Supportblock, also Mitte gegen gerade?
Kurz davor, also vom Mundloch Block D linksrum 11 Stufen hoch, das ist mein Stammplatz. Und jetzt muss ich halt 15 gehen. Das sind halt so Leute, die dann fordern, hau ihn um und dann den Schiri beschimpfen, wenn er tatsächlich umgehauen wird. Anstatt zu sagen, ja, okay, alles richtig gemacht. Oder so, also die auch einfach Witze machen, die nicht lustig sind, die auch nicht verstehen, wenn man wirklich Fußball gucken will und sich mit seinem Nebenmann, mit seiner Nebenfrau zum Beispiel über die Abwehrorganisation des Gegners unterhält oder so.
Sowas tust du?
Ja.
Krass.
Also ich schon, seitdem Wolf hier so ein paar Dinger rausgehauen hat, versuche ich auch schon ein Spiel ein bisschen mehr zu lesen als früher. Das ist in der Tat so, dass ich dann auch gucke, wer tauscht Positionen und warum und ja.
Aber in dem Kontext, ich liebe es ja auch, wenn man um sich so in den 80ern geprägte Leute hat, die gefühlt dieses Fußballbild immer noch in sich tragen. Also so, keine Ahnung, Stürmer vom Gegner läuft auf unsere Abwehr zu und alles, was denen einfällt, ist rauf, rauf. Und man denkt dann so, ja, wenn die jetzt alle nach vorne laufen, ist dahinter auch keiner mehr. Das hat Gründe, warum sie es nicht tun. Und dann wird beschimpft, egal was passiert ist. Und ich denke immer
ja,
so,
genau
versteht
so,
doch genau erstmal das Spiel, bevor ihr anfangt, da irgendwie wild rumzuschreien.
Und dann der Lebenspartner, die Lebenspartnerin von dem derjenigen, die mir so auf den Sack gegangen ist, ich versuche zu vermeiden, dass sie sich wiedererkennt, falls sie den Podcast doch hört.
Hat wie sah die denn aus?
Konsequenterweise jeden Traditions Chant umgedichtet sozusagen. Also
bewusst oder unbewusst?
Bewusst.
Aha.
Unser ganzes Leben, unser ganzes Geld ist ja noch ein Klassiker, anstatt Kraft. Das fand ich auch noch ganz lustig. Aber dann bei den meisten fällt es mir auch gar nicht mehr ein. Aber der hatte immer seine Umdichtung, die er dann ganz alleine da war ich irgendwann so auf Zinne, dass ich dachte, Mann, ey, ich weiß, ihr kommt seit 1961 hierher und man hat euch eure Gegengrade weggenommen und auch ihr müsst jedes Mal mit anderen Leuten zusammen im Block stehen, nicht mehr so wie früher und so, aber ihr seid einfach nicht lustig und kacke. Und belästigt mich nicht. Ihr stört hier die Sozialhygiene.
Aber ist das so ein Altersding? Ich merke an mir, dass ich da auch intoleranter werde gegenüber Leuten, die einfach nur Scheiße labern die ganze Zeit. Früher war mir das irgendwie egaler.
Ja, weiß ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall ist es ein Altersding, weil früher war mir viel mehr egal als jetzt.
Also sind wir einfach nur noch alte, miese, petrige Säcke, die...
Nein, wir haben uns weiterentwickelt. Ich finde, Intoleranz ist ein hohes Gut.
Okay, und wir verstehen Fußball.
Ja, genau. Und man muss Scheiße nicht akzeptieren. Das ist auch in der Politik genau das Gleiche. Man muss gegenüber Arschlöchern und Nazis nicht tolerant sein und auch gegen Leuten, die einfach Scheiße labern, muss man nicht tolerant sein. Denen muss man einfach mal sagen, dass sie Scheiße labern. Ich weiß nicht, ob man den direkt ansatzlos auf die Fresse hauen darf. Das könnte dann zu Stress führen.
Nee, da bin ich ja auch nicht dafür.
Siehste.
Da wird man ja auch zu schnell erwischt.
Ich bin ja auch tendenziell eher Pazifist mit großer Klappe. Das finde ich schöner. Also einfach, du laberst gerade Scheiße und der muss dann damit leben, dass er erkannt wurde, entlarvt.
Ja, aber dann, wenn das auch so ein Mensch ist mit Politikerwortschatz, dann haut er vielleicht zurück. So bildungsferne Schichten und so.
Ja, das ist dann das Kernproblem, ja.
Ich hätte auch was gesagt, also in meiner eigenen Hood, 3 Stufen drunter, hätte ich auch was gesagt. Aber da passiert sowas halt.
Du hättest auch zuschlagen können und dann durch den Rückstoß wärst du einfach 3 Stufen runtergefallen und dann wärst du safe gewesen.
Was ich dazu jetzt nochmal anbringen möchte, eben, wenn mein Englisch mich nicht völlig verlassen hat, ist es euch schon mal gekommen, dass Hood ja Englisch auch für Vorhaut ist?
Weiß ich nicht, habe ich nicht. Ist mir im Harz entfernt worden, deswegen bin ich da nicht so der Ansprechpartner. Ich glaube...
Erzähl doch bitte mal, wieso ausgerechnet im Harz?
Im Urlaub, als kleiner Junge.
Komm, Vico. Was machst du so im Urlaub, ey?
Komm, Vico, wir fahren mal weg. Lass uns mal
die Vorhaut entfernen. Und wenn wir wiederkommen, Vico, ist alles anders.
In der Tat, wegen einer Krankheit und so. Sehr schlimm, Krankenhausaufenthalt, ganz dramatisch. Da war ich als kleiner Junge sehr lange im Krankenhaus da und am Ende des Tages, aber damals waren wir das halt als, ich glaube, 6-Jähriger.
Es ist mit Vorankündigung nicht besser, um es mal so zu lassen.
Genau.
Aber wie genau kommst du da jetzt drauf und was hat das mit der Geschichte zu tun?
Das denke ich nur immer, wenn dieses Wort fällt und ich mich frage, ob das so, naja.
Boys in the Hood, ja.
Ich wollte mich halt auch in dieser Ecke der Gegengerade nicht so exponieren, dann äußern.
Dir fehlte der Schutz aus deiner Bezugsgruppe?
Nee, es ist halt auch tatsächlich auf der Gegengerade so, dass man aufgrund dieser es ist echt immer noch so, dass man da sehr viel Verdrängungskämpfe hat tatsächlich. Also Kämpfe ist jetzt ein zu starkes Wort dafür, aber die Kurve hat sich noch nicht so richtig gefunden. Es sind immer wieder Leute da, die noch nie jemand gesehen hat. Wer zusammensteht, ist der Ostblock und die alte Schule da oben, ne, neben der Block C ist der daneben auf der anderen Seite des Zauns ist, der ist eigentlich immer, da kannst du durchschießen. Da ist, das sieht immer viel aus, aber wenn du in dem Block drin bist, da ist total wenig los. Aber bei uns im Block D muss man einfach 90 Minuten eher da sein, um den immer gleichen Platz zu besetzen. Und dann kommt das seit Eröffnung, dass da Leute stehen, die ich noch nie gesehen habe. Tatsächlich. Und das war auf der alten Gegengerade, war das einfach nicht so. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, ob es ein sozusagen eine konstante Überbelegung des Blocks gibt, so dass sich immer 20% der Leute austauschen. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass 120% der Leute da stehen wollen. Und dadurch, dass sich immer 20% tauschen, die einfach dann eher kommen, hat man den Eindruck, man hat die alle noch nie gesehen oder so. Keine Ahnung, aber das empfinde ich gerade. Block D unter Block 1 ist das ein echtes Problem.
Unter Block 2 oder 3. Block 1 ist ja ganz links.
Block 1 ist ja ist C. Unter
den C. Ja, ja, genau. Entschuldigung. Ja. Dann.
Ich finde, das ist ja ein großer Vorteil der Stehplätze, weil bei mir im Block, vor mir sitzt jemand, da freue ich mich jedes Mal, wenn sie nicht da ist und ich denke, oh Mensch, vielleicht hat sie dieses Jahr keine Dauerkarte mehr gekauft und dann ist sie aber immer in den Sommerferien irgendwie wahrscheinlich verreist und zum zweiten oder dritten oder vierten Spiel kommt sie dann und ich denke immer, oh scheiße, noch ein Jahr.
Mitschüler hatte ich auch mal.
Mitschüler.
Obwohl ich immer nach den Sommerferien
2, 3 Wochen noch weg.
Hoffentlich hat er die Schule gewechselt und dann war es das doch nicht.
Ja, also ich liebe es ja, mich beim Fußball zu echauffieren, wahlweise über fußballerische Gegebenheiten oder auch gerne über den Schiedsrichter. Und das tun auch andere Leute in meiner Reihe und ich finde, das gehört auch zum Fußball in einem gewissen Ausmaß dazu und sie dreht sich immer sehr empört um.
Oh, auch schön.
Das kann ich gar nicht haben.
Kannst du mal bitte ruhig sein, ich möchte das Spiel verfolgen so ungefähr oder eher, sie stört kannst sich, du ihn nur Arschloch nennen?
Ja, also das ist ja schon, also sie stört sich glaube ich schon an Fäkalsprache.
Beim Fußball.
Beim Fußball und an einer Vehemenz, die ich da dann von mir gebe. Und guckt immer so, ja, völlig empört, wie man sich denn da jetzt drüber aufregen könnte. Und irgendwann ist mir dann mal vor einem halben Jahr oder so der Hals geplatzt und da habe ich halt sie angeschrien, dass das hier Fußball ist und dass ich mich hier chauffieren möchte. Und auch wenn ich weiß, dass das kein Abseits war, kann ich trotzdem Abseits schreien und sie kann mir das nicht verbieten und sie kann jetzt bitte wieder nach vorne gucken, weil sonst werde ich ausfallen.
Wie hat sie reagiert?
Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Sie ist weggeguckt. Ja, ich bin ja sonst ganz ruhig, aber im Fußball bin ich ein anderer Mensch.
Ich wollte sagen, die 2, 3 Mal, die ich bei den Amateuren neben ihm stand, das fand ich schon sehr überraschend am Anfang, wie er dann den Schiri da freundlich darauf hingewiesen hat, dass deine Leistung
konstruktiv von der Seite
konstruktiv den Feedback beglückt, genau. So habe ich von Wilko gelernt. Genau.
Ja, ich bin ja auch so. Also ich bin auch echt ein Schimpfer, aber immer nur ganz kurz auf den Schiri. Also ich pöhl den dann an, weiß aber, dass ich das von meiner Position aus überhaupt nicht seriös beurteilen kann. Und dass einen schlechten Schiri, ich vertraue da auch auf die Mechanismen des schlechten Schiris, außer tatsächlich Aytekin, der immer oben schwimmt, ist wie fett. Schwimmt immer oben mit, ohne irgendwie zu einem gesunden Stoffwechsel beizutragen. Wenn ich dann bei Schiris bin ich immer sehr zurückhaltend, weil mir tun die auch leid. Jetzt nicht auf Profi-Ebene, also jetzt nicht die Schiris, die bei uns pfeifen, aber der Schiedsrichter an sich tut mir auch leid. Deswegen versuche ich mich da immer so ein bisschen zurückzuhalten. Weil ich selber auch, ehrlich gesagt, man kann 70% oder 80% der Szenen nicht beurteilen.
Ich war letztens bei einem Amateure-Spiel bei mir in der Nähe, weil ich da demnächst mit unserer F-Jugend spielen wir da und ich musste mir mal den Platz angucken. Da hat Fetispor Kaltenkirchen gegen, ich glaube, SV Schackendorf oder sowas gespielt.
Fetispor, hat das irgendwas mit sexuellen Vorlieben zu tun, oder?
Nicht Fetisch. Fetisch. Nein. Feti mit H am Ende und nicht mit Sch.
Ah, okay.
Fetispor.
Das ist jetzt irgendwas Arabisches oder so.
Nee, die Mehrzahl des Käses. Aus dem
Also Fetispor Kaltenkirchen gegen, ich weiß nicht mehr wen, es wird der SV Schackendorf oder Artverwandtes gewesen sein. Und der Gastverein war technisch, fußballerisch ganz klar überlegen, war aber zu doof, die Tore zu machen. Lag dann völlig schon vor Schluss immer noch völlig unverdient, aber eben doch 2-0 hinten. Und du merktest, dass langsam fußballerische Inkompetenz auch bei denen sich einschlich durch zunehmende Erschöpfung.
Und welche Altersklasse war das?
Also Herren, also das ist okay. Verbandsliga Schleswig-Holstein Südwest, glaube ich. Und das schlug dann langsam in Frust um. Der Schiedsrichter hatte auch Entscheidungen dabei, die andere Leute vielleicht anders getroffen hätten und zog sich damit auch den Unmut von besagter Gastmannschaft zu. Und irgendwann gab es dann bei einem Konter von Fetispor eine sehr mutige Grätsche des Schackendorfer Verteidigers, den man wahrscheinlich auch so schon hätte mit Rot runterschmeißen können. Da es jetzt auch noch Notbremsen ähnlich war, war das eigentlich fast doppelt rot. Die beiden lagen dann sich krümmend auf dem Boden, weil die Grätsche halt auch zu Verletzungsfolgen beim Verteidiger führte. Der Schiedsrichter kam dann irgendwann an. Der Verteidiger rappelte sich dann wieder auf, diskutierte noch wild mit irgendwelchen anderen Leuten auf dem Platz und Gegnern und sonst irgendwas. Der Schiedsrichter zeigte ihm die Karte. Er diskutierte weiter, pöbelte, wehrte sich und realisierte erst so 10 Sekunden später, dass das nicht gelb, sondern rot war. Drehte sich dann zum Schiedsrichter um und schrie ihm an, und ich stand auf der anderen Seite des Platzes, aber ich konnte es trotzdem sehr gut hören: Ey Schiri, ist das dein beschissener Ernst? Und ich habe gedacht, das ist bestimmt jetzt auch nicht dazu angetan, das Strafmaß irgendwie sonderlich zu verkürzen. Aber war ein großer Spaß. Ich habe durchaus gelacht. Der Schackendorfer Rentner neben mir nicht.
Ja, aber ich denke ja auch öfter, ich würde gerne mehr hören von dem, was die da auf dem Platz sagen. Ich glaube, gerade in so 0-0-Spielen ohne Torraum sehen, kann das Spiel durchaus aufwerten, wenn man dann so alle 5 Minuten irgendeine sinnlose Diskussion von emotional leicht aufgebrachten Fußballern mit einem vielleicht etwas überforderten Schiri kriegt.
Ich wüsste das auch manchmal gerne, was die untereinander reden, was der vierte Offizielle, eigentlich wüsste ich am liebsten, was der vierte Offizielle denkt. Der müsste das mal so, weißt du, wenn Ewald da eskaliert und so und mit dem College-Block droht.
Dazu fällt mir noch was zu Sandhausen ein. Da habe ich mich echt gewundert, dass das mit 22 Männern auf dem Platz zu Ende ging und dass Ewald nicht auf die Tribüne kam. Weil irgendwann...
Ja, da hatte er die Fassung komplett
verloren. Stand er gefühlt 10 Minuten neben diesem vierten Offiziellen, hat ihn vollgetextet. Dann kam irgendwann der Co-Trainer dazu, wollte ihn so wegnehmen und Ewald dann so in Papi-Manier: Lass mich! Ihn dann wieder weggescheucht und weiter getextet, und ich dachte so, wieso steht der noch auf dem Platz?
Also meine Frau hat irgendwann zu mir gesagt, der kriegt jetzt wieder eine Geldstrafe, und ich habe gesagt, nö, solange der nicht runtergeschmissen wird vom Platz, gibt's keine Geldstrafe, alles gut.
Und angefasst hat er ihn ja nicht.
Nee. Ja, so war das. Sandhausen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch irgendwas erzählen?
Ich fand's lustig, dass der ein Torhüter Knaller hieß. Bietet sich für schlechte Wortspiele an, ich mache jetzt keine.
Knallerparade,
ja. Ich habe mir die ganze Zeit, habe ich mich gefragt, ob ich wie hieß er nochmal?
Jovanovic.
Jovanovic, kennt man den von irgendwo anders her? Der Name ist mir so, oder ist das einfach nur das kroatische Meier?
Klingt nach 1A YouPorn-Name natürlich, aber ist tatsächlich früher mal bei Düsseldorf Stürmer gewesen.
Ah, daher kann ich den. Ich bin...
Aber kann aber auch YouPorn sein, ich weiß nicht.
Nee, bin ich nicht.
Achso, aber nicht, weil du Konsument. Düsseldorf gerade anmerkst, die sind schon ganz lustig diese Saison, oder?
Weil sie heute Adel Cichi ins Probetraining genommen haben.
Ja. Alter, auch, ja. Können den nicht bringen. Krücke haut sich weg. Was sie nicht sehen, Krücke liegt vor Lachen unterm Tisch.
Ey, total gar nicht.
Sitzt hier
ganz entspannt.
Aber ist es nicht schön, dass man 1-3 zu Hause sehen kann und
trotzdem entspannt
denkt so, ja, passiert, und nach Hause geht und denkt, eigentlich netter Tag. Die 2 Tore gegen uns hätten
nicht. Man konnte noch im T-Shirt rumlaufen abends und so. Es war ein super Tag. Vor allem meine Eltern waren da. Ich konnte sozusagen, die Lüde war weg. Ich hatte einen richtig oldschool Fußballtag. Und ich finde 13 Uhr samstags schlimmer als Mittwoch 17.30 Uhr.
Würde ich persönlich so unterschreiben.
Aber 13 Uhr samstags geht gar nicht.
Es ist mir während des Spiels echt aufgefallen. Ich weiß, wie angespannt ich letzte Saison bei einem 1-0 für uns aus dem Stadion bin und diese Saison so, wir sind immer noch Dritter.
Man vertraut darauf, dass sie daraus lernen, ne? Und die verlieren ja auch bis zum Schluss nicht ihre Souveränität. Also man hat nicht den Eindruck, dass die da auseinanderfallen, sondern es ist irgendwie alles solide, souverän, wie Mike gerade schon sagte. Das trifft's.
Müssen wir trotzdem nochmal über John Folk reden?
Ich habe mich ja irgendwann mal, der hat in seiner letzten Saison vor St. Pauli doch bei Frankfurt irgendwie 10 Dinger gemacht. Mhm.
Wie denn?
Stand das Tor da irgendwo anders?
Ich weiß nicht, ich glaube, es ist natürlich auch momentan echt undankbar, weil wir machen nicht viele Stürmertore, weil wir spielen uns die Chancen in der vordersten Spitze nicht schön raus, sondern wir erzielen momentan unsere Tore aus der Distanz oder nach Standards.
Ja, aber wenn du dir dann Lennart T. anguckst, der ist halt schon wahrscheinlich auch qua Aufgabe schafft, immer so zwei Gegenspieler in seiner Nähe zu binden und dadurch dann Lücken reißt.
Das sind aber bei T. und Verhoek auch technisch schon Längen, die dazwischen liegen.
Bei T. kann halt den Ball annehmen.
Der kann auch schneller laufen.
Der ist auch größer.
Nee. Ist er? Wie auch immer, aber Verhoek, ich schwanke immer zwischen, er tut mir leid, weil er bemüht sich. Also ich finde, man kann ihm nicht absprechen, dass er sich reinhaut.
Ja.
Aber entweder er hat die Seuche oder kann es nicht.
Ja, ich glaube auch, dass momentan das für ihn nicht einfach ist. Also weil, dann kommt er mal rein, dann hat er so eine Chance und dann macht er die vorbei.
Ja, also das Ding gegen Sandhausen, das war echt schon fahrlässig.
Hat das irgendwer nochmal in der Wiederholung gesehen?
Ich.
Das war so schlimm, wie es aussah?
Ja.
Okay.
Also den muss er halt machen. Ich meine, der Ball kommt auch nicht irgendwie, also es gibt ja oftmals so Situationen, wo du denkst, ja, scheiß, okay, ist auch schwer zu nehmen und so, aber hier...
Der hätte sogar Zeit zum Annehmen
gehabt. Theoretisch hätte er ihn auch annehmen können, ja. Wenn er es nicht macht, muss er ihn halt direkt reinmachen und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob Fethi-Spur Kaltenkirchen den direkt verwandelt hätte, aber in der zweiten Liga kann man das schon mal erwarten. Ja. Kommen wieder bessere Zeiten, werden wir sehen.
Aber als Neukrösus dank des Halstenberg-Transfers können wir ja jetzt in der Winterpause auch nachlegen.
Ey, wir können Budimir zurückholen.
Das wäre immer ein geiler Move.
Schweigende Blicke.
Ich weiß nicht, er scheint ja in Italien zu spielen und zwischendurch auch mal ein Tor zu machen.
Ja, aber die haben jetzt auch 4-0 gewonnen, er hat 80 Minuten gespielt und kein Tor gemacht. Also, also er hat zwei Tore hat er gemacht, das stimmt.
Das ist zwei Tore mehr als im letzten Jahr bei uns.
Ja, stimmt. Er hat doch da bei Optik Rathenow im Pokal. Ja, nee,
Pokal zählt nicht, Ligaspiele.
Okay. Na gut. Stimmt, seine
Testspiele sind jetzt auch nicht so. Ja. Mal gucken.
Ja, Haken hinter. 4 Spiele. Wir haben jetzt tatsächlich demnächst, also jetzt ist jetzt ja Länderspielpause und dann haben wir 4 Spiele, wo es echt übelst nach unten gehen kann, weil das alles noch so eng zusammen ist. Wir spielen jetzt an der alten Försterei. Da haben wir jetzt traditionell auch nicht in jedem Jahr gewonnen, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Spielen danach gegen Freiburg, die in der Liga momentan schon auch nicht nur verlieren. Müssen dann nach Bochum, gleiches Kaliber. Und dann kommt Rashid Azouzi mit Fortuna Düsseldorf und Adel Shihi.
Aber ich bin hochgespannt auf die beiden Spiele gegen Freiburg und Bochum, weil das wird echt interessant, wie wir uns da defensiv verhalten. Weil Bochum irgendwie im Moment auch Tore schießt. Also
wie Sau, so
im Gegensatz zu dem durchschnittlichen Zweitliga-Club kriegen die das halt hin. Wilko, hör auf deinem Handy zu spielen.
Handy, Wilko.
Und Freiburg ja gerade irgendwie mit Petersen auch einen wirklich guten Mann da vorne drin hat. Und ich bin echt mal neugierig, ob wir es hinkriegen, da, sagen wir mal, weniger verpennt wie gegen Sandhausen aufzutreten und dann mal gucken. Und tatsächlich stresst mich auch diese Aussicht auf zwei schwere, ein mittelschweres und Fortuna-Spiel jetzt nicht so, das könnte interessant werden. Und wie gesagt, wir sind Dritter, das ist okay.
Also grundsätzlich ist es natürlich so, uns liegen die stärkeren Mannschaften definitiv, insbesondere auch auswärts, weil wir einfach aus der kompakten Defensive dann schnell nach vorne spielen können. Ich finde auch gerade das Spiel in Braunschweig hat das sehr gut gezeigt. Und wir tun uns halt, wie aber wahrscheinlich momentan von 18 Vereinen in der zweiten Liga, 18 Mannschaften, schwer, wenn wir selber das Spiel machen müssen und insbesondere, wenn wir zurückliegen.
Und dann muss man sagen, Braunschweig, Top-Lauf, Top-Leute da vorne. Wenn man die gegen uns gesehen hat, denen ist auch null eingefallen. Also.
Ja. Also ich, hier, wer war denn, wie heißt der noch, der Stürmer von denen? Emil Berggren, der total gehypt wurde und von allen in den Himmel gelobt, und war das nicht der, den der HSV sogar haben wollte?
Kann sein.
Der ist völlig entnervt ausgewechselt worden, weil der nichts auf die Kette gebracht hat.
Und so ähnlich war es ja in Leipzig eigentlich auch, dass die eine Viertelstunde gut gespielt haben und dann standen unsere da hinten sicher.
Ja.
Und wir hatten Ruhe. Also da muss man, finde ich, auch wirklich konstatieren, dass der Trainerwechsel letzten Winter da sehr viel Defensivorganisation gebracht hat.
Wilko verlässt den Raum, kann auch nicht in den Fernräumen auf Klo gehen, weil da eine Lesung ist, und schleicht hier jetzt auf dem Heiligeistfeld umher. Ich will nicht wissen, was der jetzt macht. Wir machen jetzt ganz kurze Pause und danach geht's dann weiter mit Wilko liest und unseren restlichen Themen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Zweiter Teil. Wir haben jetzt noch Folgendes vor. Wilko liest aus alten Übersteigern. Und ehrlich gesagt, seit wir diese Rubrik eingeführt haben, kommt jetzt der Artikel, auf den ich mich am meisten freue. Wir werden danach noch über einen Vertrag sprechen, den der FC St. Pauli mit RTL Interactive geschlossen hat. Wobei wir da auch eher so ein bisschen spekulieren. Und werden dann am Ende nochmal drüber sprechen, was wir eigentlich so für Podcasts regelmäßig hören. Und den ersten Teil dieser drei Punkte feiert jetzt Wilko mit vorlesender Weise aus Übersteiger Nummer 6.
Das richtig. Ich lese aus dem Übersteiger Nummer 6. Der ist vom 6. Mai 1994. Kostete damals auch immer noch mindestens eine D-Mark. Und das Cover ziert ein junger Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich den kennen müsste oder nicht kennen müsste. Der läuft offensichtlich einen Marathon oder sowas. Er in Sporthose sieht er sehr abgekämpft aus und hat ein gegengerade T-Shirt an. Wir machen den Weg frei, ist der Titel des Covers. Den Titel des Artikels werde ich noch nicht verraten, sondern ich lese erstmal einen kurzen Textschnipsel, der da überschrieben ist mit Dokumentation und der wohl aus dem ZEC Nummer 26, das übrigens älter ist als der Übersteiger, fällt mir damit auf. Wenn 20 Ausgaben, die ZEC ist 20 Ausgabe älter als der Übersteiger.
Aber die gibt's nicht mehr, oder?
Doch, doch, doch. Oh, die liegt auch noch im Feldstern und ich lese die auch noch ab und zu. War der Ausgabe auf einem losen Zettel beigefügt. Dokumentation. Und dann war da noch Punkt, Punkt, Punkt. Rechtzeitig zum Anpfiff des mit Spannung erwarteten zweite Ligaspiels 1. FC St. Pauli gegen 1860 München haben wir uns zu einer groß angelegten Spaßaktion zusammengefunden und dem St. Pauli-Fanladen eine aussagekräftige Fensterdekoration verpasst. Per Geruch haben wir deutlich gemacht, wie sehr uns die sexistischen Reaktionen der Übersteiger-Redaktion, in Klammern, der Name ist Programm, auf die Auseinandersetzung um den heiter bis wolkig Auftritt stinken. Frei nach dem Motto »Lasst Taten sprechen« haben wir damit versucht, die offensichtliche Bildungslücke der genannten Schreiberlinge und ihrer Anhängerschaft zu schließen, auch wenn wir davon ausgehen, dass sich in jenen Köpfen im günstigsten Fall der Luftdruck erhöht. Wir fühlen uns allen Frauen verbunden, die durch ähnlich geführte Konter ihre Angriffe ins Abseits stellen. Ein feministisches Zensurkommando. Der Artikel selber ist übertitelt mit Buttersäureanschlag auf den Fanladen. Am 25.04.1994 wurde während des Spiels St. Pauli gegen TSV 1860 München ein Anschlag auf den St. Pauli-Fanladen verübt. Sämtliche Scheiben wurden mit Plakaten beklebt, deren Inhalt eine Lexikonerläuterung des Begriffs Sexismus war. Zusätzlich wurde Buttersäure in den Eingangsbereich sowie durch den Briefschlitz geschüttet. Eine Erklärung dazu gaben die Aktivistinnen in Tüdelchen, vier Frauen, wie uns durch Anwohner mitgeteilt wurde. Ich denke, man hätte das Anwohner auch in Tüdelchen setzen können. Nicht ab, so dass wir darauf angewiesen sind, diesen Vorfall von uns aus zu interpretieren. Wir denken, dass der Sexismusvorwurf seine Ursache in der Erwähnung des Heiter bis Wolkig Skandals hat. Siehe Übersteiger Nummer 4 und 5. Das ist zumindest der einzige Grund, der uns eingefallen ist. Wir glauben nicht, dass die Rote Flora oder Gruppen, die sich dort treffen, gemeinsam eine solche Aktion vorbereitet und durchgeführt haben. Eine derartige Vorgehensweise, losknüppeln ohne Auseinandersetzung, können wir uns vom Stadtteilzentrum Rote Flora nicht vorstellen. Dies nur zu den Unkenrufen, die gegen die Rote Flora schon jetzt von einigen Übereifrigen laut geworden sind. In der Flora treffen sich viele Gruppen und zumindest von einigen meinen wir zu wissen, dass sie sich von einer solchen Aktion distanzieren. Bisher war es uns immer wichtig, sich mit der Kritik auseinanderzusetzen. Der Fanladen hat täglich geöffnet. Es ist übrigens auch eine Frau da, für die, die nun überhaupt nicht mehr mit Männern reden möchten. Der Übersteiger hat offene Redaktionssitzungen, da sind sogar noch mehr Frauen, und veröffentlicht Leserbriefe. Wir sind ansprechbar. Und vor diesem Hintergrund erscheint uns das Bedürfnis einiger Menschen zu blindem Aktionismus als absurd. Jedoch scheint es inzwischen bei einigen Personen in Mode zu kommen, Sicherungen herauszudrehen oder Scheiben zuzukleistern. Das alles ohne Kommentar nach dem Motto, alle außer uns sind scheiße. Oder sollten es die letzten Zuckungen einer Szene sein, die sich mit Ansprüchen, die sie selber nicht erfüllen kann, schon lange das Grab geschaufelt hat und nun nur noch den Deckel zumacht? Und recht haben sie. Ohne Spaß ist das Leben nichts wert. Wir legen jedenfalls weiterhin keinen Wert darauf, uns mit sektiererischen Ideologien in das gesellschaftliche Abseits zu stellen und politically correcten Obergurus nachzueifern, bis uns auch noch das müde Lächeln im Hals stecken bleibt. Weil ein Mensch sowas ja nicht darf. Schlimm wäre es dann, wenn ernst gemeinte linke Politik mit einem solchen Aroma ins Abseits gedrängt wird. Wir fordern hiermit alle politischen Zusammenhänge sowie Personen auf, hierzu Stellung zu beziehen und freuen uns besonders, wenn möglichst viele die Gelegenheit nutzen, mal wieder klarzukriegen, wo sie stehen und ob wir miteinander kämpfen wollen oder gegeneinander und wofür. Mit reichlich verwirrten Grüßen, eure Frauen und Männer vom Übersteiger. Der Verein Jugend und Sport e.V. als Träger des Fanprojekts schließt sich dieser Erklärung an. Im Namen von D. Benisch, Geschäftsführer, der auch heute noch ist.
Der heute noch ist, genau. Ja, vielleicht muss man das so ein bisschen jetzt mal einordnen, worum es da überhaupt ging. Also es gab damals, gibt es die immer noch, ich glaube, es gibt sie nicht mehr, die Band Heiter bis Wolkig, kurz nee. HBW, die ja, genau, halt Texte gemacht hat, die nicht jeder ganz richtig fand. Ich meine mich zu entsinnen, dass es dann eine Konzertkritik im Übersteiger Nummer 4 gab, den wir jetzt leider nicht mehr haben auftreiben können, an dem sich dann auch die Kritik eben entzündete, wo die ZEK drauf reagiert hat. Und im Übersteiger Nummer 5 gab es dann einen Satz zu der ganzen Thematik, nämlich es gab damals feste Rubriken im Übersteiger, unter anderem das müde Lächeln des Monats, die gelbe Karte des Monats und so weiter. Die hat damals übrigens Uli Potowski bekommen. Das müde Lächeln des Monats ging damals folgendermaßen: Das müde Lächeln des Monats gebührt diesmal der Flora-Zeitung ZEK für ihre äußerst unterhaltsame Rückschau auf den Heiter bis Wolkig-Skandal. Schließt euch ein und diskutiert euch tot, aber bloß nicht lachen dabei. Das war die Replik, die der Übersteiger dann in Ausgabe 5 gebracht hat, und daraufhin gab es dann besagten Buttersäureanschlag auf den Fanladen, der mit der ganzen Nummer nichts zu tun hatte, außer dass er halt Redaktionsraum des Übersteigers war.
Und der Fanladen saß damals wo?
Tatenstraße. Ja. Und das war dann die eigentlich schon die ganze Geschichte. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Konflikt Flora, Übersteiger, Fanladen bei einigen Leuten noch heute im Kopf ist. Also das ist für viele immer noch nicht ausgeräumt aufgrund dieser Geschichte damals. Ich glaube, bei den Leuten, wo es jetzt heute noch im Kopf sitzt, die sind inzwischen so weit weg von den aktiven Gruppen, dass sie selten da jetzt noch irgendwie mit in Berührung kommen. Das sind eigentlich nur so innerköpfische Mauern, die da immer noch hochgezogen werden. Bei den Leuten, die inzwischen in der Flora sind, ist da nichts mehr von zu spüren. Genauso auch im Fanladen und bei USP oder dem Übersteiger ist da nichts mehr von. Aber damals war das eine ziemlich große Nummer, die auch ziemlich für Wellen sorgt. Und vielleicht magst du jetzt nochmal die Stellungnahme der Übersteigerin vorlesen, die dann nach diesem kleinen Zettel, den du am Anfang vorgelesen hattest, da auch nochmal veröffentlicht wurde.
Okay. Es gab eine explizite Stellungnahme der Übersteigerinnen, die wie folgt lautet: Rechtzeitig vor Drucklegung dieser Ausgabe entdeckten wir in der ZEC Nummer 26, in Klammern Infoblatt der Roten Flora, so eine Art Bekennerschreiben des feministischen Zensurkommandos. Schlecht recherchiert wurde nicht nur der Name unseres FC St. Pauli, das ist echt arm, in Klammern, das ist echt arm, die Tipperin. Nein, auch dass Übersteiger ein Fußballfachbegriff ist, hätte Frau herausfinden können. Wir wissen zwar nicht, was die Rote Flora bei solchen Bildungslücken empfiehlt, wir empfehlen den Kicker-Almanach, welcher sogar denen Auskunft geben kann, die Angriff nicht von Angreifer unterscheiden können. Aber jetzt Spaß beiseite. Wir empfinden einen Buttersäureanschlag auf den Fanladen als Form der Auseinandersetzung weder spaßig noch konstruktiv. Nur noch einmal zur Information. Der Fanladen ist seit nunmehr 4 Jahren eine Anlaufstelle für Menschen, denen es immer schon um mehr als nur Fußball ging und auch geht. Außerdem Übersteiger nutzen auch andere Gruppen die Räume. Alle Sexistinnen? 3 Fragezeichen. Wir Frauen der Übersteigerredaktion fühlen uns durch diese Aktion nicht nur ignoriert, sondern auch des Sexismus bezichtigt, wogegen wir uns entschieden zur Wehr setzen. Nach wie vor stehen wir zu unserer Mitarbeit in der Redaktion und fühlen uns all denen, die durch ähnlich geführte Angriffe ihre Konterversuche ins Abseits stellen, überhaupt nicht verbunden. 3 Ausrufezeichen.
Genau, also sprachlich waren da jetzt einige Anlehnungen an eben jenen komischen Text der ZEC dabei. Die Verballhornung des Vereinsnamens bezog sich darauf, dass die ZEC eben den ersten FC St. Pauli benannt hat.
Genau.
Und wie gesagt, den Begriff Übersteiger als bereits in sich vermeintlich sexistisch titulierte. Also das war alles etwas sehr fragwürdig. Ja, wie gesagt, also ich kann auch jeden verstehen, wenn ich solche Geschichten dann erzähle, dass mir zum Beispiel Dortmund-Fans immer sagen, meine Fresse, das wäre mir viel zu anstrengend, St. Pauli-Fan zu sein, was ihr euch alles rumschlagen müsst. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich immer, dass solche Sachen auch besprochen werden und man solche Themen überhaupt aufgreift. Ob es dann in der Art und Weise geschehen muss, wie das jetzt damals passiert ist und ob auch vielleicht die jetzt eben vorgelesene Stellungnahme dann in der einen oder anderen Variante ein bisschen sehr überpolemisch war, mag man auch mal dahin stellen, aber insgesamt, ja, eine Geschichte, die den Übersteiger geprägt hat.
Was ich ja neben all der Politik immer sehr erheiternd fand damals, war dieses der Tipper oder die Tipperin in Klammern, das tauchte ja auch in diversen Artikeln auf, wo ich mich dann immer gefragt habe, so von zu Hause, wie wird das Ding eigentlich produziert? Ich als relativ früh relativ viel mit Computern zu tun habender hatte dann in meinem Kopf eigentlich immer so dieses, naja, du trägst dann halt deine Diskette irgendwie durch die Gegend und gibst die ab, aber offenbar wurden ja auch Texte in Handschrift dahingelegt und dann von irgendwem abgetippt. Das ist so ineffizient.
Da sei die Folge mit Sven Brooks und wie hieß der andere
Olaf.
Noch? Olaf, genau. Sehr ans Herz gelegt, irgendwo in den...
Ich war da, ich...
Ja, das sind, da war ich von den Nummern her irgendwo bei der 10?
10, 14,
ja. Wo sie da... Aber wo sie genau das erzählt haben, dass eben, also ich, als ich angefangen habe, das war aber auch erst 2001, da lief das noch über Disketten, oder lief das schon über Disketten. dieses Heft da ist ja aus 1994, da war es tatsächlich so, dass die Texte noch irgendwie an den Fanladen gebracht wurden, dort händisch eingetippt wurden und vor allem, also selbst die Redakteure, die da schon einen Computer besaßen und das auf Diskette bringen konnten, Die waren ja ganz weit vorne, aber alle Leserbriefe kamen ja noch per Post handschriftlich und die mussten ja auch eingetippt werden. Und während du bei den Artikeln ja zur Not noch den Redakteur fragen konntest, was das denn heißen soll, was da gekriegelt ist, war das bei den Leserbriefen natürlich ein bisschen abenteuerlicher. Da freute man sich dann, wenn man bei der ZEC dann so einen Text einfach raus fotokopieren konnte.
Und genau.
Das mit Stern, mit Schere und Prittstift irgendwie dann da ins Layout prügelte. Genau.
Ja, das waren jetzt auch drei Texte sogar, die super das Format treffen, so wie ich mir das auch gedacht hatte. So, das sind echte Einschläge in der Fanszene gewesen und auch Diskussionen gewesen. Da weiß ja jeder, der in den letzten Jahren dazugekommen ist, weiß das ja alles gar nicht mehr, was für Sachen da früher gelaufen sind. Und man muss halt auch sagen, hier so Buttersäureanschlag auf den Fanladen, das waren halt auch die 90er, wo dann gerade die radikale und oder militante Linke halt relativ häufig Besuche gemacht hat von Gebäuden und oder auch Wohnungen von Leuten, die wie bringe ich den Satz jetzt möglichst diplomatisch zu Ende?
Sich missliebig verhalten hatten?
Ja, nee, das geht ja nicht nur um innerlinke Konflikte, sondern auch halt die Militanz gegenüber Neonazis und so weiter war ja viel höher in den 90ern, als das heutzutage der Fall ist. Ja. So, ne, das war halt schon, ich will jetzt nicht so Innenminister-Rhetorik verwenden, aber das war schon organisiert und häufiger, ich vermeide jetzt das böse Wort Terror, als das heutzutage der Fall ist. Und ich sag mal so, Buttersäure war damals halt noch greifbarer und mehr in der Szene unterwegs als heutzutage. Und Konflikte wurden halt so ausgetragen, weil es natürlich auch, das war halt echt eine Zeit, in der man Zettel zu einem Laden getragen hat, die dann abgetippt wurden, um eine Zeitschrift zu werden. Das ist ja nicht so ein WhatsApp-Facebook-Unsinn wie heutzutage. Wenn man da kreativ war, konnte man halt auch sehr lange unter dem Radar des Staates fliegen, wenn man wollte.
Aber überleg mal, was los wäre, wenn heutzutage so eine Nummer passieren würde. Was da, also
ja.
Forum, Facebook, was da Leute schreiben würden. Wir sind wieder bei bildungsfernen Schichten, auch auf der Gegengrade, was da diskutiert werden würde.
Ja, und ich weiß auch nicht, wie, also ich selber war da noch überhaupt nicht St. Pauli und auch gar nicht, also ich weiß gar nicht, in welche Klasse bin ich denn da gekommen. 94 bin ich in die fünfte gekommen, Orientierungsstufe in Niedersachsen. Das war auch so ein pädagogisches Projekt, was man nicht gebraucht hat.
Bildungsferne Schichten, ne?
Nee, das war ja schon so, da wurde ich in Mathe, Deutsch und Englisch, glaube ich, in Leistungskurse einsortiert in der fünften und sechsten Klasse und alles andere hatte man noch gemeinsam. Das hieß Orientierungsstufe, ja.
Ich war in einer integrierten Gesamtschule. Die hatten alles gemeinsam.
Oh. Aber lass uns jetzt nicht den Übergang kaputt machen.
Ja.
Bildungsferne Schichten.
Ach so.
RTL Interactive.
Alter, jetzt check ich das erst, wo du hin willst. Ja, okay, du hast ja recht.
Ja, Sebastian, erzähl doch mal. Also ich fasse kurz zusammen. Unser Verein, nein, andersrum. RTL Interactive hat eine Mitteilung rausgegeben, dass sie einen Kooperationsvertrag mit einem Fußballverein, namentlich dem FC St. Pauli, geschlossen haben und sich da sehr über die Zusammenarbeit freuen. Viel mehr stand da nicht drin. Man hatte sich an innovatives Merchandise, glaube ich, noch als Formulierung gewagt.
Ich glaube nicht mal Merchandise. Es ging irgendwie um Lizenzierung. Ich habe es jetzt auch nicht mehr wörtlich im Kopf und halt innovative Ideen oder so. Mhm. Also eigentlich sehr allgemein. Und dann war zumindest in meinem erweiterten Umfeld relativ schnell so ein bisschen Gealbere über RTL und St. Pauli, so im Sinne von, Genau. Was gibt's jetzt, Ewald sucht Frau oder so. Mhm. Und ohne das.
Ewald ist auf Heirat, um hier Spekulationen zu machen.
Soweit ich weiß, ja, es war jetzt auch klar. Ich kriege die Wortwitze nicht mehr zusammen. Ich fand das ja durchaus teilweise auch zum Schmunzeln. Ich glaube, ich habe auch einen gemacht, der war dann eher schlecht, aber.
Dauerkartentausch macht auf jeden Fall noch die Runde. Da kann ich
ja daran erinnern.
Stadtfrauentausch. Der ist aber wirklich gut.
Wobei, wir haben dann angeboten, dass Norbert und Sebastian das machen können, was ein bisschen ernüchternd wäre, weil beide in der Gegend gerade stehen, aber gut.
Ja, aber das wäre dann wenigstens, es ist sozial auch unspannend, wenn wir, egal.
Den Block tauschen, ja. Okay.
Wo war ich? Ach so, genau. Und dann habe ich eher in Antizipation von Internetreaktionen gedacht, die meckern noch gleich alle rum, RTL und St. Pauli geht ja gar nicht irgendwie. Und wie kann man nur mit so einem niveaulosen Unternehmen oder so ähnlich zusammenarbeiten? Dann dachte ich, ich guck mal. So, was steckt denn hinter der Firma? Ich war ein bisschen neugierig und habe dann so ein bisschen recherchiert. Ich habe da auch was zu geschrieben. Und habe dann tatsächlich in der ersten Version war ich irgendwie am Ende so ein bisschen Larifari und habe dann auch geschrieben, ich finde Lizenzierungsprodukte eigentlich völlig okay. Das war vielleicht ein bisschen egal. Und habe mich dann gefragt, was macht RTL Interactive eigentlich? Und die entwickeln offensichtlich oder haben für die RTL-Gruppe Streaming-Formate entwickelt, beziehungsweise da halt auch hier Clipfish zum Beispiel und die ganzen Video-on-Demand-Plattformen für die verschiedenen Sender auf die Beine gestellt und arbeiten im Prinzip oder deren Ziel ist es wohl, neue Produktideen innerhalb dieser RTL-Gruppe zu entwickeln. Von daher haben die ja mit dem Niveau von RTL, ich nenne sie jetzt mal RTL Plus, dem Fernsehsender irgendwie vergleichsweise wenig zu tun, sondern sind halt eine eigene, wahrscheinlich auch relativ eigenständige Einheit in diesem Konzern. Zudem ja bis zum Frühjahr dieses Jahres auch noch UFA Sports gehörte, die ja seit 2009, glaube ich, lustig versuchen, hier Werbepartner für uns zu finden. Von daher fand ich dann auch die Beziehung des Konzerns RTL Group zu St. Pauli jetzt nicht so heikel, wie es dann wahrscheinlich und dann später ja auch in bestimmten Diskussionen gemacht wurde. Und ich habe mich dann gefragt, ob es einen möglichen Zusammenhang gibt zwischen Entwickeln von Online-Plattformen für Videodienstleistungen und dem FC St. Pauli, weil mir ist zumindest so vorkommt, als würde FC St. Pauli TV, die im Moment ja quasi unsere Spiele dann im Web nochmal aufbereitet vermarkten, zunehmend weniger Inhalte haben, die nicht die Spiele sind. Weil früher war es eigentlich so, es gab irgendwie nach jedem Spiel eine Presserunde, vor jedem Spiel eine Presserunde, zwischendurch noch so ein Video, irgendwie so ein buntes meist und irgendein Spielerinterview oder so. Das ist Bauchgefühl bedeutend weniger geworden. Und gleichzeitig scheint der Verein den eigenen Kanal auf YouTube intensiver zu befüllen. Irgendwie Flimmerkiste 1910 heißen die da, glaube ich. Wenn man rumdeuteln möchte, könnte man jetzt mal eine Vermutung anstellen, ob der Verein sich da mittelfristig neu positionieren möchte und mit einem anderen Partner zusammenarbeiten will als mit der Telekom, die halt im Moment St. Pauli TV betreiben oder die Plattform zur Verfügung stellen oder so. Keine Ahnung, es wäre für mich sehr wünschenswert, weil ich irgendwie St. Pauli TV inzwischen vergleichsweise schlecht finde von der Umsetzung. Und das ist ja dann auch der Dienstleister, also die Telekom, die das auch für den HSV zum Beispiel macht, denn deren Plattform läuft auf demselben technischen Standard. Und dann habe ich mich noch so ein bisschen gefragt, ob man da nicht möglicherweise mal wieder diesen typischen Online-Reflex zumindest zu übertrieben auslebt, erstmal alles scheiße zu finden, ohne sich irgendwie mit den Details auseinanderzusetzen. Wir sagen, es gibt diese Pressemitteilung von RTL Interactive, ich glaube, mehr gibt es bisher immer noch nicht, also der Verein hat sich dazu null geäußert.
Es gibt im Abendblatt in so einem, weiß nicht, 12-Zeiler ein, zwei Sätze von Christoph Pieper, aber auch da steht nicht wirklich was drin, wo man das dran festmachen kann.
Und ich frage mich halt so ein bisschen, ob in einer Welt, in der es St. Pauli Weihnachtsmänner und Quietscheähnchen gibt, im Zweifelsfall eine St. Pauli Schokotorte jetzt noch so das große Problem wäre. Kann man diskutieren.
Ja, sind ja eine Menge Themen. Also zum einen, die Telekom ist der einzige Anbieter, soweit ich weiß, der das tatsächlich extern macht für dann aber auch fast alle Bundesliga-Vereine oder Erst- und Zweitliga-Vereine. Mhm. Es gibt ganz, ganz wenige Vereine, die ihr Vereins-TV wirklich selber anbieten und das dann auch teilweise nur auf YouTube machen, weil alles andere rechtlich wieder nicht abgedeckt ist, die dann aber eben keine Spiele auf dieser Plattform abbilden dürfen. Und das Ganze läuft dann, glaube ich, mit der nächsten Saison aus. Ebenso wie der Fernsehvertrag laufen auch die Internetrechte dann aus.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Online-Rechte ja auch schon seit 2 Jahren nicht mehr bei der Telekom. Also dieses Telekom sowieso, die hatten ja mal ein eigenes Livestreaming-Angebot.
Das ist zu Sky gegangen, aber ich meine, für dieses Vereins-TV haben sie noch die Rechte. Und die sind aber auch gekoppelt an den normalen Fernsehvertrag von der Laufzeit her.
Okay, gut, und das hieße, das wird neu ausgeschrieben.
Genau, und der die ganze technische Geschichte, auf der das läuft, das wird nicht mehr weitergepflegt, weil der Vertrag ausgelaufen ist etc. Der Verein ist da irgendwie auch gerade in der Planung so, und ich denke, da wird man dann eben im Zuge dessen vielleicht genau auch einen Teilaspekt in diesem neuen Vertrag haben. Aber, was ich auch eingangs schon sagte, wir können hier momentan alle nur spekulieren, weil Handfestes zu der Sache gibt's nicht. Dementsprechend abwarten. Ich habe das Ganze dann ja auch beim Übersteiger-Account mitverlinkt. Da hast du teilweise richtig fangen müssen für die letzte Formulierung, die du ja eben auch schon angesprochen hast, mit dem, naja, wenn es halt Geld bringt, so sinngemäß, dann ist es schon okay. Hast du ja inzwischen auch relativiert bzw. umgeschrieben. Ich denke halt auch, nur weil es irgendwie alle anderen auch machen, müssen wir es nicht auch machen, nur weil wir schon Entchen haben, müssen wir nicht auch noch eine Schokotorte machen oder ähnliches. Aber es ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen blauäugig zu sagen, wenn der Vertrag jetzt nicht mit RTL Interactive zustande gekommen wäre, dann wäre es wahrscheinlich eine ganz tolle Firma geworden und die hätte nur super Sachen gemacht. Ich meine, so ist es ja auch nicht. Ich würde einfach generell sagen, erstmal abwarten, was dabei rumkommt. Wenn sich das in diese Richtung TV-Produkt, also sprich Videoangebot irgendwie entwickelt, fände ich das ganz charmant. Wobei ich sagen muss, ich finde die Pressekonferenzen, Presserunde etc., die kommen eigentlich immer noch auf St. Pauli TV.
Aber die Frequenz ist deutlich niedriger. Das kann auch daran liegen, dass Ewaldin irgendwie weniger motiviert ist, das zu machen als andere Trainer davor.
Achso, das weiß ich nicht. Aber also grundsätzlich, die Pressekonferenzen werden halt veröffentlicht und von den Auswärtsspielen nach dem Spiel die Pressekonferenz wird halt immer dann veröffentlicht, wenn der jeweilige Verein das auch zur Verfügung stellen kann. Das klappt bei einigen Vereinen sehr gut, bei anderen weniger gut. Da hatte ich mich letztens mit Jürgen Kreuzer drüber unterhalten. Mhm. Also und die Presserunde, die kommt ja in der Regel dann auch, wobei ich inzwischen die seltener anschaue, weil ich halt mir meistens nur die Zusammenfassung auf der Homepage durchlese und dann halt nicht mehr die Notwendigkeit habe, das auch nochmal im Video zu machen, weil ich dann bei dem Video ja auch immer die Stimmen der Fragesteller höre und je nachdem, zu welcher Zeitpunkt die gehören, habe ich dann da schon wieder keinen Bock mehr drauf. Deswegen lese ich dann lieber die anonymisierte Zusammenfassung. Aber ansonsten bin ich mit dem Produkt immer noch zufrieden, aber wie gesagt, da mag es ja sein, dass der Verein zur neuen Saison dann auch schon was deutlich schickeres, moderneres aufbaut und was dann da bei dem RTL Interactive bei rumkommt, das wird man dann sehen. Gut. Möchtest du auch noch was Substanzielles dazu beitragen, Wilko? Hast du es überhaupt mitbekommen?
Ich habe es mitbekommen, nur durch die Pressemitteilung, aber da ich weder Flimmerkiste gucke, noch irgendwas vom Verein konsumiere, was Geld kostet, ist mir das eigentlich auch wurscht.
Außer Dauerkarten.
Danke.
Genau. Aber das ist halt auch, ja, ich bin Vereinsmitglied, ich habe eine Dauerkarte. Und was mich halt ein bisschen hellhörig hat werden lassen, ist diese, irgendwo tauchte der Name von dem Konzern Lagardère auf, der halt Rüstungsbeteiligungen hatte. Das war mein größter emotionaler Aufreger, ungefähr 0,3 Sekunden lang, und ansonsten hat mich das null interessiert.
Aber inwiefern Aufreger? Weil das ist ja der Mutterkonzern von Absolut gewesen.
Und genau. Sport, UFA Sports jetzt auch.
Es wäre für mich es hätte Konfliktpotenzial gegeben, wenn dieser Konzern noch tatsächliche Rüstungsbeteiligung hätte.
Aber es war ja die Situation in den letzten Jahren. Da gehörte Absolut dazu und sie hatten die Rücksicht. Also da gab es ja auch tatsächlich Diskussionen.
Genau, da habe ich mich auch beteiligt und so weiter. Da war ich auch emotional beteiligt. Aber im Augenblick, also Medienpartner sind mir halt total egal, weil ich gucke Ich konsumiere den Verein entweder über eine Plattform, für die ich bezahlen muss, weil ich sonst das Spiel nicht sehen muss und mich den Mechanismen des Marktes unterwerfe, oder ich gehe ins Stadion. Aber also diese ganzen Online-Angebote und so weiter nehme ich überhaupt nicht wahr.
Du liest nur den Übersteiger-Blog. Ich finde das gut.
Und das ist eigentlich ein total schöner Übergang zum nächsten Thema.
Genau. Deswegen öffne ich gerade hier mein Smartphone, weil wir würden jetzt noch sprechen über Podcasts. Das ist so ein bisschen Meta. Und bevor wir jetzt hier selber noch 4 Stunden damit füllen, würde ich ganz kurz einmal verweisen auf den Podcast Tribünengespräch, der ganz, ganz hervorragend ist, weil der sich immer sehr ausführlich mit Themen beschäftigt, für die sonst in Podcast vielleicht nicht die Zeit bleibt. Unter anderem gibt es da sehr interessante Gespräche über Doping. Und es gibt auch einen Podcast, in dem ich auch teilnehmen durfte, zusammen mit Klaas Riese und dem, der den sowieso immer macht, Max-Jakob Ost, der sich mit Podcasts beschäftigt, 3 Stunden lang. In erster Linie Fußball-Podcast, wo wir also alle drei erzählen, was wir da so hören. Und das genau machen wir jetzt auch. Wir werden nur eben nicht ganz so lange Zeit verbringen. Und anfangen tut Wilko. Wilko, welche Podcasts hörst du denn?
Gar keinen.
Sehr gut. Du hast aber letztens dich irgendwie dazu hinreißen lassen, einmal in eine Folge reinzuhören und hast dann, glaube ich, nach 10 Minuten aufgehört und gesagt, welcher Idiot tut sich das denn an?
Genau. Und zwar war das nachdem, und jetzt plaudere ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, Mike mal eine Mail geschrieben hat und gesagt hat, ey, wir müssen uns mal ein bisschen am Riemen reißen. Ich fasse das jetzt mal so ganz, ganz grob zusammen. Also da war eine längere Mail, aber das stand da im Wesentlichen drin. Und da habe ich mir den Podcast, in dem ich mich so fürchterlich besoffen habe, nochmal angehört.
Welchen von den drei?
Ich glaube, es war die Nummer 7. War das die Nummer 7?
Ist völlig egal, ja. Mach weiter.
Was ich im Übrigen beeindruckend finde, ist, das heißt ja, dass deine Mails doch einen Effekt haben.
Ich lese, wenn Mike was schickt, lese ich das sofort. Da kriege ich eine Push-Notification aufs Handy und dann gehe ich aus Terminen raus und so.
Die werden auch automatisch ausgedruckt. Ja,
genau, in Farbe.
Okay, also du hast ihn dir angehört und dann?
Nee, ich habe den 20 Minuten lang gehört und dann gedacht, Alter, das ist doch kein Hobby.
Die ersten 20... Und nochmal kurz, die ersten 20 Minuten oder etwas fortgeschritten?
Nee, die ersten 20 Minuten.
Da warst du doch noch nüchtern.
Ja, aber ich dachte so, wenn, dann den. Da haben mich viele drauf angesprochen, wo die Meinungen sehr polarisierend waren. Von Alter, wie geil war das denn? Bis zu Mike. Da habe ich mir das so 20 Minuten lang angehört. Und
war es dann bei mir?
Ne, ja, genau. Und dachte dann, Alter, das ist echt wirklich kein Hobby. Hab aber dem Ganzen trotzdem eine Chance gegeben und hab mir dann Podcast-Addict runtergeladen, so eine App, die Podcasts organisiert und so RSS-Feeds abonnieren kann und so weiter.
Krass, sowas gibt's. Na, war Spaß. Mach weiter.
Genau. Hab die auch drauf und aktualisiere die Podcasts auch regelmäßig, hab aber nie Kopfhörer dabei.
Alter, wie kann man ohne Kopfhörer durch die Stadt gehen?
Ich besitze überhaupt gar keine Kopfhörer.
Das heißt, du hörst die ganze Zeit Menschen?
Ja. Nee, ich fahre die ganze Zeit Fahrrad. Also ich nutze ja auch keinen Nahverkehr, sondern bin immer nur mit dem Fahrrad unterwegs.
Du bist ganz schön anti, ne?
Und halte Kopfhörernutzung im Straßenverkehr halt für reichlich fahrlässig. Also das ich erlebe immer nur Leute, die sehr dumme Sachen im Straßenverkehr tun, weil sie mit Kopfhörern halt nicht mitkriegen, dass hinter ihnen zum Beispiel auch noch Sachen passieren und so. Deswegen benutze ich auf dem Fahrrad keine Kopfhörer und auf der Arbeit höre ich nur Musik. Und deswegen habe ich gar keine, ich vermisse auch da nichts.
Ja, lassen wir mal so stehen. Das heißt, du hast auch, du hast ja letztens einmal gesucht nach Sanft und Sorgfältig.
Genau. Die sind auch bei Podcast Addict bei mir drin und ich lade mir auch immer die neuen Folgen dann aktiv auch runter. aber gehört habe ich noch keine.
Ist das dann so ein Benefit-Ding, dass du die runterlädst in der Hoffnung, dass auf der Gegenseite die sehen, noch jemand hört uns? Ah, super.
Ach so, nö, da, nee, über sowas habe ich noch nie nachgedacht.
Wieso hast du denn ausgerechnet die runtergeladen oder danach gesucht?
Weil ich, ja, was heißt großer Fan von Olli Schulz, aber Olli Schulz für einen sehr klugen Menschen halte. Also halt noch klüger als Jan Böhmermann. Und ich kenne die beide durch diverse YouTube-Videos. Also ich habe auch noch nie eine Folge Neo Magazin Royal geguckt oder so. Sondern wenn was unglaublich Spektakuläres passiert ist, kriegt man das ja im Internet mit so. Und dann gucke ich halt immer 5-6 Minuten Jan Böhmermann und denke mir, ja gut, das ist halt ein knuffiges Kerlchen. Und dann habe ich das Video von Olli Schulz gesehen, wo er über die deutsche Rap-Szene ablästert, was halt sehr lustig ist. Und da war das so eine mangelnde Impulskontrolle, die dann dazu geführt hat, dass ich mich auch noch sanft und sorgfältig erkundigt habe, ohne aber, dass da bisher eine Konsequenz daraus erwachsen ist, in dass ich das jemals gehört hätte.
Was mich jetzt noch interessiert ist, bist du beim Einkaufen genauso? Also kaufst du auch Kram und kannst ihn gar nicht gebrauchen?
Nee, ich kaufe sogar sehr wenig Kram, muss ich sagen, weil meinst du Einkaufen, Lebensmittel, also
Supermarkt? Ist völlig egal, also, ist auch.
Ach so, nee, ich bin ein sehr disziplinierter Einkäufer und kaufe eigentlich jede Woche das Gleiche. Hm. Ohne. Ich habe auch keine, also ich konsumiere auch echt wenig. Also kaufe mir wenig. Ich besitze keine Gadgets. Ich besitze nicht mal einen Computer, der mir gehört, sondern ich habe nur so einen, ich habe einen Arbeitsrechner. Ich habe kein Tablet. Das Handy, mein Smartphone gehört mir auch nicht. Ich kaufe mir nichts, was irgendwie Spaß macht.
So, wir müssen jetzt alle kurz weinen und dann geht's weiter.
Nee, ich mache das ja bewusst. Also so, das ist eine lange Geschichte, da kann ich mal über meine Monats, habe ich bestimmt schon mal erzählt, ne? Meine Monatssteps und so.
Du könntest einen Podcast dazu machen eigentlich.
Oh ja. Habe ich schon mal überlegt. Ich habe auch schon mal auf Twitter Meinung eingeholt, wie so eine Gemeinschaftsseite bei Facebook. Also mein Monatsprogramm ist, jeden Monat aktiv darüber nachzudenken, nächsten Monat etwas nicht zu tun, was für die Welt schlecht ist. Bedeutet also konkret in seinem Konsum was zu ändern, weil ich nämlich nicht dazu durchringen kann, Vegetarier zu werden und so. Und die Deutschen, das habe ich ein sehr interessantes Interview im Radio. Ich höre viel Radio. Ich bezahle ja auch gerne GEZ, um sehr viel NDR Info und Deutschlandfunk und so zu hören. Die Radio.de App ist die, die nach Facebook und Twitter am häufigsten bei mir geöffnet ist.
Aber du hast doch keine Kopfhörer.
Nee, das liegt dann tatsächlich so rum, ach das so. Gerät, und dann läuft Radio. Wenn ich zum Beispiel, wenn es Kaffeekuchen gibt am Wochenende und so, dann läuft immer NDR Info. Meine Tochter wird mich irgendwann hassen, glaube ich, weil so ein Scheiß. Naja, ich habe auf jeden Fall so ein persönliches Programm, dass ich jeden Monat entscheide, ab nächsten Monat änderst du irgendwas an deinem Konsum. Ganz egal, wie teuer das ist. Und das mündet dann in so Sachen, wie man guckt in Supermärkten immer nach Verpackungsalternativen, die nicht aus Plastik sind, also Glas oder Metall. Ganz egal, ob das Produkt dann sehr viel teurer ist oder nicht, sondern dann wird halt beschlossen, ich kaufe jetzt Öl nicht mehr, Öl ist ein blödes Beispiel.
Nicht mehr im Tetra Pak.
Ja, genau. oder so Sachen wie, weil ich besitze auch zum Beispiel diese Seifenspender in Plastikform gar nicht, weil sie halt sehr viel Verpackung verursachen, und bei mir liegt tatsächlich ein Stück Seife, das auch nur aus einer Papierverpackung kommen darf und so. Und der Sinn des Ganzen ist, dass man in ein paar Jahren seinen Konsum so verändert hat, ohne eine Ideologie anzunehmen, die da heißt, ich bin jetzt so missionierender Veganer oder so, sondern so in kleinen Schritten seine Welt verbessert. Und deswegen kaufe ich nichts, was unnütz ist.
Ich denke, du könntest darüber wunderbar einen Podcast machen.
Glaube auch. Was mir irgendwann zum Verhängnis wird, ist, dass ich einen 2,5 Liter Benziner Bulli fahre.
Ja.
Wo ich noch nicht geschafft habe, mir in einer Monatsentscheidung das eigene Auto abzugewöhnen. Aber in allen anderen Dingen werde ich in kleinen Schritten besser.
Okay.
Wie gut. Kamen wir da jetzt hin?
Sanft Podcast. Und sorgfältig. Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle eine Lanze für den Sanft und sorgfältig Podcast brechen.
Den du nur hörst, weil ich danach gefragt habe.
Nein, den ich tatsächlich kurz Zeit vorher entdeckt habe, infolge des Tribünengesprächs mit Max Jakob Ost, der in der letzten halben Stunde nämlich Klaas und mich damit beeindruckt hat, nachdem wir da 2,5 Stunden vorher über Fußball-Podcasts gesprochen haben und insgesamt auf, ich weiß nicht, geschätzte 60 Stück gekommen sind, die wir drei zusammen hören, wobei die anderen beiden deutlich mehr hören als ich. Und dann hat er in der letzten halben Stunde nochmal erzählt, was er noch so hört. Da fiel unter anderem der Begriff sanft und sorgfältig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Das habe ich mir auf einen kleinen Zettel geschrieben und habe die dann immer so, wenn ich gerade mal nichts mehr hatte in meiner Liste, habe ich nach und nach die Podcasts, die auf diesem Zettel standen, hinzugefügt. Und ich möchte euch jetzt empfehlen, wer ein wie auch immer geartetes, winziges Fable für Jan Böhmermann und Olli Schulz hat, muss diesen Podcast abonnieren und hören. Und bitte fangt an mit der Folge Sex mit Ina Müller. Das ist von den Folgen, die ich bisher gehört habe, die mit Abstand schlechteste. Aber es ist an sich schon so großartig, dass es alles schlägt, was ich sonst im Podcast-Bereich bisher gehört habe. Und es ist eine super Einstiegsfolge und danach wird es dann nur noch besser. Also die beiden zusammen, Wahnsinn. Und das Ganze für dich als Radiohörer läuft ja auch ganz normal im Radio, ist dann immer eine 2-Stunden-Sendung.
Auf WDR, glaube ich, ne?
Auf 10 Sendern, glaube ich. Also unter anderem Radio Bremen 4 zum Beispiel auch. Und Radio 1 ist, glaube ich, das Ding genau. Und Fritz und was nicht alles. Also die ganzen hippen Sender halt. Und da läuft es normalerweise als 2-Stunden-Sendung. Die Musik wird dann für den Podcast natürlich rausgeschnitten und der Rest bleibt. Und in Sex mit Ina Müller ist tatsächlich dann Ina Müller bei denen zu Gast. Großartig. Und zuletzt haben sie auch eine Live-Sendung gemacht im Park. Auch das ganz, ganz toll.
Ich habe mir also deinetwegen vorhin gerade Ina Müller auf mein Smartphone geladen.
Ja. Und ohne Bild.
Und es brennt auch nicht.
Au!
Also wie gesagt, hört das und wer das dann nicht gut findet, der darf mir gerne eine Mail schicken. Ich entschuldige mich dann. Das soll das dann aber nicht Fußball-Podcast oder nicht Sport-Podcasts gewesen sein. Sebastian, sag doch mal, was du noch so hörst.
Ich höre ja tatsächlich vergleichsweise wenig Podcasts. Ich habe mir das Tribünengespräch natürlich angehört. Wobei ich zugeben muss, ich habe irgendwann so ungefähr nach 1,5 Stunden irgendwann, sagen wir mal, aufgehört, intellektuell noch richtig zu folgen. Dabei höre ich
aber du hast gehört, was der Klaas Nettes über uns gesagt hat.
Ja, und ich höre gerade Max ja auch sehr, sehr gerne. Ich habe es nicht mehr präsent, aber es war sehr nett.
Wir können das ja verlinken, dann kannst du dir das da anschauen.
Ich wollte gerade sagen, es war irgendwann im Sommer. Also es war Sommer und so. Ich würde jetzt unfassbar gerne auf meinem Telefon gucken, welche Podcasts ich so höre. Aber Apple hat lustigerweise die Podcast-App komplett umgeschmissen und es ist alles unübersichtlich. Ich fand die vorher,
Leute, die finden das jetzt besser.
Also. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Vielleicht bin ich da einfach ein bisschen alt und konservativ. Jedenfalls die Schlusskonferenz beziehungsweise dann auch das Tribünengespräch vom Rasenfunk höre ich sehr gerne und immer und eigentlich auch immer sofort, wenn es erscheint. Weil ich Max für einen sehr begnadeten Moderator oder Gastgeber halte. Er macht das wirklich sehr gut und eigentlich auch immer sehr, sehr interessante Gäste dabei sind. Das Format ist halt so, dass immer oder im Regelfall eben 2 mit Fußball betraute Leute als Gäste da sind, die meistens irgendwie einen journalistischen Hintergrund haben oder zumindest dann Blog oder so ähnlich. Und die unterhalten sich dann 2 Stunden ungefähr über den letzten Bundesligaspieltag und ich bin jedes Mal sehr, sehr traurig, dass es nicht ein äquivalentes Format zur 2. Liga gibt. Einfach, weil ich gerne mal meinen Verein da wahrnehmen würde. Und ansonsten höre ich tatsächlich vergleichsweise wildwüchsig. Also ich picke mir dann so hier mal eine Folge raus vom Bockcast oder da dann mal eine Folge raus von vom Textilvergehen aus Berlin und so. Und abonniere die dann aber in der Regel alle nicht, weil mir das einfach zu viel wird. Und ich frage mich dann auch immer, wie Leute, die so viele Podcasts hören, wie dann Max oder Klaas, das überhaupt hinkriegen, weil ich fahre nun jeden Tag, zumindest irgendwie 1,5 Stunden U-Bahn und höre da dann eigentlich auch immer irgendwelche Podcasts, aber das reicht halt die Woche dann auch nur so für 5 oder 6 Ausgaben von irgendwas. Aber insgesamt gibt es, finde ich, in Deutschland eine sehr rege und sehr gute Fußball-Podcast-Szene, weil fast alles, wo ich dann irgendwann mal reingezappt habe, mich dann auch irgendwie unterhalten hat und auch durchaus informativ war oder interessant war. Mhm.
Ja, also ist bei mir ähnlich, wobei ich tatsächlich ein bisschen mehr abonniert habe. Also die Schlusskonferenz kann ich dir nur völlig beipflichten. Ganz großartiges Format. Also der Doppelpass in wie er sein sollte, mit einer auf das Fußball beschränkten Betrachtungsweise der Bundesliga, leider eben nur der Bundesliga, aber es werden alle 9 Spiele des Wochenendes dort dann immer besprochen. Dann das Textilvergehen höre ich tatsächlich immer noch jede Woche. Ich finde es großartig, wie die Jungs und das Mädel da in der Regel sitzen und sich gegenseitig wirklich wunderbar die Bälle zuspielen und auch Spiele, die ich nicht von Union gesehen habe, was abgesehen von den Highlights natürlich eigentlich fast alle sind, mir doch irgendwie wieder bildlich hervorrufen. Und ja, Gero und Hans Martin mit ihrem Humor, das ist schon sehr schön. Also kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das mal anzutun. Ich höre auch jede Folge von Colinas Erben.
Ja, die habe ich eben vergessen.
Großartig. Also auch da Empfehlung, hört das einfach euch mal an. Dort werden in der Regel jede Woche oder zumindest alle 2 Wochen die strittigen Schiedsrichterentscheidungen der Top-Ligen, und das ist nicht auf die erste Liga begrenzt, besprochen. Und neben bereits erwähntem Klaas Rehse ist dort noch Alex Feuerherd täglich oder auf Twitter auch Lisas Welt, der selbst Schiedsrichter-Lehrwart im Bereich Mittelrhein Köln ist und dementsprechend da auch fundiert etwas zu den Entscheidungen sagen kann. Dann höre ich an Vereinspodcasts Mirsan Roth vom FC Bayern. Ich höre den Bockcast. Wobei an der Stelle liebe Grüße an Alex, an Axel, Entschuldigung. Ich komme mit deiner Spielprognosensendung, die du mit dem Herrn LL Curly machst, da werde ich nicht warm, das kriege ich nicht hin. Die wird bei mir ab sofort immer gelöscht. Ich folge euch beiden sehr gerne auf Twitter, aber das ertrage ich nicht. Den Bockcast inzwischen höre ich sehr gerne. Ich höre jede Woche auch Arne Zeigler, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, wo er wochenshowartig für 2-3 Minuten Schnipsel aus Interviews zusammenschneidet. Ich lache jedes Mal Tränen, finde ich ganz großartig. Dann höre ich den Rote Brause-Blog, der leider viel zu selten erscheint, aber wenn, dann immer einen sehr humorigen Blick auf RB Leipzig hat. Und so ein bisschen, um da mein Gewissen zu beruhigen, höre ich englischsprachige Fußball-Podcasts sehr viel. Und zwar zum einen Talking Fußball, was eine fan-organisierte Betrachtungsweise der Bundesliga ist. Dann Football Weekly vom Guardian, was natürlich ein bisschen mehr Professionalität in die Gesprächsführung bringt. Und dann einen, der relativ neu ist, für mich zumindest, von BBC World Football, die tatsächlich in der Welt unterwegs sind, was Fußball anbelangt, also immer Themen auch von außerhalb Europas beleuchten und zum Beispiel dann aber auch jetzt beim Spiel St. Pauli gegen Dortmund zu Gast waren, als diese ganze Refugees Welcome Geschichte auch dann nach England im Fußballbereich rüberschwappte und man sich staunend anguckte, was da in der Bundesliga abgeht, wie prominent das Thema dort besetzt wird. Da waren dann eben auch Leute hier und haben dann bei dem Spiel mit Leuten drumherum gesprochen. Es gibt tatsächlich, das wollte ich noch sagen, einen Fußball-Podcast, der sich mit der zweiten Liga beschäftigt, nämlich Fußbilds. Wird besprochen von einem St. Pauli-Fan, der alleine sitzt und einen jeweils Vorblick auf den Spieltag macht. Ich bin mit dem Format, einer sitzt da und erzählt, noch nicht so ganz warm geworden. Von daher hat mich das jetzt noch nicht dazu gebracht, das Ding frenetisch abzufeiern. Aber er fragt auch regelmäßig nach Feedback. Also vielleicht wird da ja noch was draus. Und vielleicht lädt er sich ab und zu mal Gäste ein. Dann wird das sicherlich etwas unterhaltsamer, als er das momentan mit seiner eigenen alleinigen Expertise macht. Und eine Sache, die ich auch aufgrund des Tribünengesprächs für mich entdeckt habe, und damit sind wir jetzt wieder beim Radio und bei Wilko, Deutschlandfunk Zum einen Sport aktuell, das kommt glaube ich jeden Tag um 22.50 Uhr, 10 Minuten als Nachrichtensendung für den Tag im Sportbereich und das ist ideal, weil das kann man dann am nächsten Morgen schön als Podcast hören und das gibt's von...
Ich muss dann gar nicht bis 10 vor 11 wach bleiben und vorm Radio sitzen?
Ja, wenn du die Sendung des aktuellen Tages hörst, natürlich schon, weil das ist dann erst nachts um, weiß ich nicht, 12 oder so ist der Podcast dann da, aber du kannst es dann am nächsten Morgen halt hören. Das mache ich, also Sport aktuell höre ich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Das sind 10 Minuten und ist super und bringt mich auf den aktuellsten Stand. Das gibt es von montags bis samstags, ist also dann am nächsten Morgen jeweils verfügbar. Und sonntags gibt es immer das Sportgespräch. Das ist eine halbe Stunde ungefähr, wo man sich mit einem Prominenten aus dem Sportbereich unterhält, wobei prominent eher so semi-prominent ist. Also es werden oftmals dann Sportarten beleuchtet, die nicht ganz so im Fokus der Öffentlichkeit stehen, wie jetzt zum Beispiel Triathlon diese Woche, weil der Ironman ansteht. Aber teilweise auch wirklich sehr, sehr interessante Runden. Also auch da war eine super Sendung zum Thema Doping mit dem Präsidenten des Deutschen Leichtathletikverbands, der da dabei war und ein, zwei Doping-Experten. Es war aber jetzt auch eine Sendung mit dem Präsidenten des Deutschen Handballbunds, also schon durchaus hochkarätige Gäste, was man sich auch immer sehr gut anhören kann. Und das, wie gesagt, kommt dann einmal die Woche. Das ist so das, was ich höre. Dann außerhalb des Fußballs ist es tatsächlich momentan nur sanft und sorgfältig. Und ich habe angefangen mit Radio Nukular. Ich werde damit aber nicht warm. Die haben irgendwie eine 6-Stunden-Sendung zu ihren Mädchengeschichten veröffentlicht, die auf Twitter entsprechend gehypt wurde. Sorry, bin ich raus.
Da weiß ich überhaupt nicht, was das ist.
Da musst du Colin Isou folgen und der erklärt dir das dann mit Bildern. Also da sitzen 3, 4, 5 junge Männer und unterhalten sich über das Weltgeschehen. Das müsstest du eigentlich deswegen wissen, weil das, glaube ich, auch in einem ähnlichen Zusammenschluss passiert wie diese ganzen YouTube-Stars. Also die sind auch irgendwie unter der Organisation von irgendeinem Podcast-Label, hätte ich jetzt fast gesagt. Werden derbe abgefeiert, kommen demnächst auf Tour. Nicht mein Format, komme ich nicht mit klar. Aber ich höre genug Fußballsendungen, sodass mich das nicht stört, da das nicht zu hören. Und dann habe ich noch ein paar Sachen, die ich nicht abonniert habe.
Dann hat er noch ein paar Sachen, Alter.
Ja, die ich nicht abonniert habe, die ich also nur selektiv höre. Ja,
ist schon gut.
Das ist nämlich einmal mein Sportradio und das ist gleich die große Kritik, weil die sind leider nicht einzeln hörbar. Dementsprechend läuft da alles in einen riesigen Feed rein und das ist nach wie vor zu viel. Also tut mir leid, weil dadurch verpasse ich ganz viele tolle Sendungen, die ich gerne hören würde, aber in diesem Wust geht das einfach unter. Was ich da auf jeden Fall empfehlen kann, ist das Spiel meines Lebens, wo Andreas Thies sich immer mit jemandem unterhält über ein Spiel, was dieser Mensch zu dem Spiel seines Lebens gemacht hat. Das ist ein ganz, ganz tolles Format. Und halt bei Sportradio 360 einmal die Woche donnerstags immer der Big Show, wo auch in der Regel dann Sportreporter, Sportjournalisten sich austauschen über alle möglichen Geschichten des Sports. Natürlich mit dem Schwerpunkt Fußball, aber dann auch alles, was sonst so ansteht. Das höre ich so. Und wenn ich natürlich so wie jetzt die letzten Wochen öfter mal auf Geschäftsreise bin, dann höre ich auch mal an einem Tag 8 Stunden Podcast, weil mit Reisezeit etc. habe ich nichts Besseres zu tun.
Andere müssen da arbeiten.
Ich lese ja gerne.
Während der Arbeit?
Ja, also die Hälfte meiner Arbeitszeit besteht aus Lesen.
Ja, aber doch nicht Podcasts, also Fußballblogs.
Nee, ich lese ja auch keine Fußballblogs.
Also Sebastian ist bei der Arbeitszeit, du bist in deiner Freizeit. Ihr redet aneinander vorbei. Wenn ich das kurz schlicht.
Ach so, ja.
Ist eben,
könnte ja sein, aber ich lese ja auch privat keine Fußballblogs. Ich mach nicht.
Du bist damit beschäftigt, mit dem 2,5 Liter Bulli durch Altona zu brausen.
Immer im Kreis, um möglichst viel Benzin in die Welt rauszuballern.
Weil wenn es erstmal alle ist, fährt keiner mehr Auto. Und die Welt ist gut.
Hörspiele höre ich dann halt. Also abends höre ich viele Hörspiele.
Da könntest du doch Podcasts hören.
Aber da muss ich sagen, ich höre abends auch Hörbücher. Das finde ich wesentlich schöner zum Einschlafen dann auch. Und jetzt nicht einschläfernd, aber so als dann noch den dritten Fußball-Podcast. Also mag ja jeder machen, wie er will. Aber ja,
abends gucke ich Fernsehen, dann bin ich
RTL. Also,
du Serien. Hast noch Zeit zum Fernsehen gucken. Ich wollte das nämlich gerade fragen, was also gibt es wirklich noch andere Hobbys außer St. Pauli und Podcasts?
Ich trainiere ja die F-Jugend meines Sohnes.
Während die dann da rumlaufen, guckt er auf dem Handy Serien.
Ach, dieser Hamburg wird ja jetzt ans Herz gelegt, nach den Fairplay-Regularien des DFB und so.
Soll ich kurz erklären?
Nee, ich habe das interessiert gelesen, weil ich kriege ja dein Gehate immer mit. Deswegen habe ich mich da mal aus Versehen eingelesen.
Was? In den ganzen, welches Gehate?
Achso. Könntest du kurz erzählen, worum es geht?
Es geht darum, dass Eltern zum Beispiel nur noch 15 Meter vom Fußballplatz entfernt positioniert werden dürfen. Das Ergebnis
beim Jugendfußball? Ja. Ah, jetzt habe ich einen Kontext, danke.
Genau, er sagte doch F-Jugend.
Ja, genau. Als ob das sonst so einen linearen Zusammenhang gäbe. Alter.
Also Jugendfußball, Eltern werden vom Platz verbannt, Ergebnisse werden nicht mehr dokumentiert, Tabellen gibt's keine mehr.
Das folgt so ein bisschen der amerikanischen Logik dann, oder? Da ist es ja so ähnlich, wenn ich das richtig mitbekam.
Da kenne ich mich nicht aus.
Fairplay ist ja auch ein amerikanischer Ausdruck eher. Vielleicht kommt das, weiß nicht. Aber es ist halt keine harte Vorgabe, sondern es liegt an den Vereinen, das umzusetzen.
Aber sind die Vereine nicht quasi Eltern, die sich zusammengeschlossen haben?
Ja, das ist nämlich genau das Ding, was ich gerade ansprechen wollte. Das bleibt ja schnöde Theorie irgendwie, ne?
Naja, es scheitert ja teilweise schon an den räumlichen Gegebenheiten, weil in einer perfekten Welt hast du dann an beiden Seiten des Spielfeldes davon abgesetzt eine 15-Meter-Linie, hinter der sich dann die Zuschauer positionieren. Das geht auf vielen Plätzen gar nicht.
Gilt das mit den 15 Metern denn für Eltern oder für alle Zuschauer?
Für alle Zuschauer außer der Trainer.
Okay.
Also ob jetzt Eltern oder Oma oder Nachbar wird nicht genetisch überprüft.
Nee, nur es wäre ja dann ein zusätzlicher Aufwand noch zu überprüfen.
Man könnte sich als Eltern ja inkognito in einer Ultragruppierung der F-Jugend
ja. Findet bei uns nicht statt. Also es ist tatsächlich so, dass wir das auch teilweise in Schleswig-Holstein auch praktiziert wird. Scheitert, wie gesagt, dann teilweise an den baulichen Dingen. Also wir hatten das eine Mal, dass der Verein ganz brav diese 15-Meter-Linie abgezeichnet hatte am Spielfeldrand. Und das Problem war aber, die Bande hinterm Tor ist direkt hinterm Tor. Und da standen die Leute dann hinter und dementsprechend sind sie dann einen Meter vom Spielfeld weg. War mir aber auch recht, also solange ich als Trainer an der Seite stehen kann und nicht mit den Eltern zusammenstehen muss, ist für mich alles gut. Und in der Regel stehen die Eltern auf einer Seite und die Trainer gehen dann auf die andere, damit sie da beide ihre Ruhe haben. Und die Trainer können dann, zumindest ist das bei uns so, auch wunderbar nebeneinander stehen, ohne dass da was passiert. Ich habe auch bisher die Erfahrung gemacht, dass das in Schleswig-Holstein alles etwas entspannter ist als in Hamburg. Also wenn wir gegen Hamburger Teams spielen, ist da schon grundsätzlich ein bisschen mehr Action und auch mehr emotionale Beteiligung, auch im Bereich der Siebenjährigen.
Ich habe neulich eine Reportage über Hannover-Linden gesehen, wo es offensichtlich eine Rugby-Tradition gibt. Und da hat bei einem Rugby-Spiel einer Jugendmannschaft der Schiedsrichter das Spiel wegen pöbelnder Eltern abgebrochen und der Sieg ging dann an das Team, dessen Eltern nicht gepöbelt hatten.
Ist das beim Fußball denkbar? Sagen, dass Rugby ja ein wesentlich stärker von Disziplin geprägter Sport ist, ne? Wenn man sich jetzt die Rugby-Spiele gerade, die im Moment laufen, anguckt.
Mach ich nicht.
Könntest du mal machen, dann würdest du sehen, wie überhaupt nicht der Schiedsrichter da angegangen wird, weil es da einfach konsequenter umgesetzt wird. Und wenn du mit dem Schiri meckerst, dann war das Spiel halt vorbei für dich. Und zwar nicht so wie beim Fußball, dass Meckern dann ein sehr dehnbarer Begriff ist und erst wenn du seine Frau zweimal persönlich beleidigt hast oder so ähnlich, gehst du dann vom Platz, sondern da ist halt Ruhe. Das finde ich sehr angenehm als Zuschauer, dass da nicht dauernd irgendwelche komischen Ausraster sind.
Das erinnert mich an diese Kolumne zur Frauenfußball-WM, wo in England, ich weiß gar nicht, was eine englische Zeitung war. Ist offensichtlich gar kein Fußball, weil niemand wälzt sich am Boden, keiner diskutiert, sondern nach einem Pfiff wird einfach aufgestanden und weitergespielt. Das ist, kann nicht dieses Fußball sein, von dem wir mal alle reden. Aber die Regularien geben das nicht her, dass ein Schiri einfach sagen kann, so,
Nee, nicht. Also die Regularien geben her, dass du als Schiedsrichter denjenigen, der meckerst, wenn das nicht ein Spieler ist, halt von der Anlage verweisen kannst.
Ja, gut, das ist dann auch eher Theorie.
Ja.
Macht wahrscheinlich auch keinen Spaß, wenn man dann
in einem Spiel... Das müsste man mal einführen, dann wäre, glaube ich, echt schnell... Weil in dieser Doku natürlich alle Spieler der Mannschaft des Sohnes, der zu der Mutter gehörte, auf die Mutter los sind und gesagt, ey, wegen dir und so. Und die war dann richtig sozial isoliert und stand heulend zum Schluss am Spielfeldrand.
Du herzensgute Frau, haben sie zu ihr gesagt.
Genau.
Aber ich finde ja das Involvement, dass Eltern da mitbringen, wenn ihre Juniors und Juniorinnen da irgendwie Sport machen, sowieso immer sehr seltsam zu beobachten, so als Kinderloser.
Sekunde mal, will uns einschließen. Warte mal eben, wir müssen das mal eben klären. Redet ihr mal weiter, ich komme gleich wieder.
Also jedenfalls, ich bin ja, wenn es nicht gerade um St. Pauli geht, vergleichsweise emotionsfrei.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das sich bei mir entwickelt, weil ich eigentlich auch immer dachte, ich bin da auch relativ emotionsfrei, aber jetzt auch schon so bei Situationen auf dem Spielplatz mich selber ertappe, dass ich versuche, meiner Tochter einen Vorteil zu verschaffen im Kampf um die Schaufel und so, wo ich dann auch reflektieren muss, um zu sagen, nee, auch Konflikte werden sollen Kinder mal unter sich austragen und wenn das nicht allzu grob wird, soll man sich da nicht einmischen.
Aber das scheint ja, das ist wieder so Bauchgefühl, als Nicht-Eltern sagt sich sowas vielleicht auch leichter. Das war früher doch anders. Früher hat sich da niemand eingemischt. Ich glaube, wir hatten nicht mal Eltern auf dem Spielplatz. Wir haben uns einfach geprügelt, sind nach Hause und Mutter hat gesagt, deine Hose ist kaputt. So geht das nicht.
Hat nochmal geprügelt.
Also das ist vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, der sinnvolle Teil an dieser Regeländerung, dass teilweise ohne Schiedsrichter gespielt wird. Das ist sehr jahrgangsabhängig. Es macht zum Beispiel in der G-Jugend aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil die Kinder noch gar nicht mit den Regeln so weit vertraut sind, dass sie das unter sich klären können. Weil dann sagt der eine Ecke, wenn der Gegner den Ball ins Ausgeschossen hat, ins Tor aus, und dann läuft womöglich der eigene Spieler hin und will die Ecke für den Gegner schießen oder so. Also die sind noch so weit weg von den Regeln, dass das noch nicht so richtig geblickt wird. Da ist ohne Schiedsrichterspielen tatsächlich eher kontraproduktiv. Ab der F-Jugend sind die Regeln in der Regel bekannt. Also das
ab F-Jugend ist welches Alter?
7.
7.
Also aktuell jetzt 2008er Jahrgang ist jüngerer Jahrgang, F-Jugend 2008 geboren und 2007 geboren wäre jetzt schon älterer Jahrgang F-Jugend. Und da ist das gut und da wird das auch in der Regel geklärt und das ist tatsächlich auch etwas, was man dann in älteren Jahrgängen nicht mehr sieht, wenn der Ball ausgeht und du von draußen irgendwie rein musst, ist, keine Ahnung, hier Jasper ist Ecke, dann sagt womöglich der Spieler selbst, nee, ich war noch dran, ist Abstoß, alles gut. So, also da sind die Kinder in dem Alter auch noch total fair und klären das tatsächlich unter sich. Also es gibt ja natürlich mal Situationen, wo der eine umgeschubst wird, er selbst sagt, das war ein Foul und der Verteidiger sagt, ey, war gar nichts. Aber das ist die absolute Ausnahme und in 99% der Fälle klären die das wirklich gut unter sich und du brauchst keinen Schiedsrichter.
Das haben wir ja früher auch hingekriegt. Also
ja, eben.
Bolzen ging auch immer ohne Schiri.
Ja, aber es macht was mit dir, wenn du so ein Trikot anhast. Das ist was anderes als Bolzen.
Ja, na gut, bei uns war es auch Bolzen, wir haben ein Trikot anhast. Ich habe halt privat mit den gleichen Leuten gebolzt wie mit im Trikot, weil ich komme halt vom Dorf, deswegen ist das. Ja, aber ich weiß, was du meinst.
Ja. Aber ja, es gibt also auch noch weitere Hobbys, aber ich bin halt dann jeden Tag mindestens 2 Stunden unterwegs und wenn es Geschäftsreise ist, dann ist es ja auch mal 8 Stunden pro Tag und ja, ich sollte dann vielleicht auch mal das Laptop aufmachen, aber momentan ist meine Festplatte am Berufslaptop kaputt, ich kann gar nicht. Muss gut, also
da Podcast. Da kannst du dann ja auch gar nichts dafür.
Kann ich gar nichts
dafür. So traurig.
Ja. Ja. Soweit. Haben wir noch was?
Also wir haben lächerliche 45 Minuten überzogen.
Ah, wieder keine 90 Minuten geschafft, scheiße. Okay, dann bleibt uns nur noch der Ausblick auf die nächste Folge. Die wird aller Voraussicht nach aufgenommen werden am 4. November. Das ist zwar jetzt noch fast ein Monat hin, allerdings sind es bis dahin auch nur 3 Spiele aufgrund der Länderspielpause. Und da wir uns da 11 Tage vor der Jahreshauptversammlung befinden, werden wir versuchen, uns dann inhaltlich der Sendung dann auch diesem Thema anzunehmen. Das wird hoffentlich mit einem Gast passieren. Da haben wir 2 Leute im Blick und werden dann auch bekannt geben, wenn das soweit ist und spruchreif. In dem Sinne, schönen Abend noch und nach der Länderspielpause dann gerne mal wieder ein Auswärtssieg an der Alten Försterei. Bis
dann. Bis dann. Tschüss.